Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich guten Morgen, Björn. Was geht ab? Wie geht's dir?
Was geht ab? Mir geht's super. Ich habe eine weitere Nacht durchgemacht. Ich habe eine Menge NBA-Basketball aber gesehen und ich genieße gerade meinen Jetlag, weil ich mir gesagt habe, fuck it, ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich gehe so durch die Welt. Ich schlafe den ganzen Tag und bin dann die ganze Nacht wach, um NBA zu gucken.
Ja, das ist echt wirklich ein wilder Rhythmus. Also wenn du dann einmal in diesem Jetlag gefangen bist und dann gibst du irgendwann auf und sagst, ist mir jetzt egal, ich bleib jetzt einfach in diesem Rhythmus, dann zieht zwar so ein bisschen das deutsche Leben an dir vorbei, sag ich mal, weil alle tagsüber dann irgendwie wach sind, geht ins Fitnessstudio, aber gehst du eigentlich aktuell ins Gym oder ist es bei dir gerade eben so ein bisschen nicht auf der Agenda?
Nee, ich zieh voll durch, aber da ist auch geil, ich gehe immer so nachts um 2 oder 3. Also wie es mir gerade passt, das ist eigentlich alles ziemlich verschoben gerade, aber es macht mir total Bock, gerade auch ein bisschen Abwechslung im Rhythmus zu haben, ehrlich gesagt.
Ja. Okay, Leute, der Plan heute hat sich ein klein wenig geändert. Wir wollten eigentlich über die Top 5 Contender reden, aber das macht nächste Woche für uns mehr Sinn, weil natürlich auch durch die Trade-Deadline können sich ja auch viele Teams auch einfach nochmal vielleicht verbessern, verschlechtern, was auch immer. Deswegen reden wir heute über die Top-Trade-Kandidaten. Ich habe eine Starting 5 mitgebracht. Wir reden über die aktuelle Lage in der Liga, auch die Verletzung von Joel Embiid. Und dann nächste Woche kriegt ihr quasi ein komplettes Roundup über die ganzen Trades und über die Contender. Es ist bisher noch nichts passiert. Also wir nehmen gerade eben auf, es ist Dienstag, der 6.2., 10.13 Uhr und es ist komplett still. Und wir beide haben auch gerade schon vor dem Pod gesagt, wahrscheinlich am Donnerstag kriegst du dann wieder eine Meldung nach der anderen reingeprügelt. Ja, deswegen starten wir jetzt erstmal rein mit der Starting 5. Oder hast du noch irgendwas jetzt zu Beginn?
Ja, eigentlich nicht. Also wir haben einiges an Kandidaten, über die sprechen wir gleich noch. Aber wie du schon gesagt hast, das ist immer so. Das liegt halt daran einfach, dass die Teams natürlich auch um den Preis ihrer Spieler wissen oder bis zum letzten Moment pokern wollen, weil je länger sie warten, desto mehr ist der andere Verhandlungspartner dann unter Zugzwang. Und deswegen zieht sich das oft so ein bisschen, wo man eigentlich denkt so, ey, ihr wisst doch schon seit 10 Wochen, dass ihr den Spieler nicht behalten wollt. Und die anderen wissen seit 10 Wochen, dass ihr den haben wollt, kriegt halt dieses scheiß Paket hin. Aber das liegt immer daran, dass die einfach bis zum letzten Moment warten, um den Preis eben nach oben zu drücken oder die andere Partei versucht, den Preis nach unten zu drücken.
Ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei einer Versteigerung, wo er dann sagt zum ersten, zum zweiten und dann sagt er, ich gebe doch noch einen First-Round-Pick. Ich gebe doch noch einen First-Round-Pick. So
genau.
Ungefähr. Ja, genau. Deswegen wird sich das wahrscheinlich alles so ein bisschen auf Mittwoch, Donnerstag verschieben. Aber jetzt gehen wir erstmal rein mit der Starting 5 und ich glaube, ich habe ganz gute Fragen mitgebracht. Und zwar starten wir rein mit einer Off-Topic-Frage und zwar: Ich sehe dich relativ oft Billard spielen mit Keno. Ja. Darum geht's jetzt aber nicht. Wann hast du das letzte Mal Bowling gespielt? Und wenn du Bowling spielst, was ist so ein Score, wo du sagst, den erreiche ich eigentlich fast immer?
Ja, okay, also ich gehe sehr selten bowlen. Ich würde sagen, eigentlich nur in Kombination für irgendeine Geburtstagseinladung und irgendwie je älter man wird, desto weniger findet sowas statt, finde ich. Und ich habe leider bei diesen Scores überhaupt keine Ahnung. Also was ist da so ein guter Score? So ab 150, 100, ich weiß 100, es nicht.
Boah, 150 ist schon, also würde ich mal behaupten, für einen ganz normalen Otto-Spieler, der, keine Ahnung, so, keine Ahnung, einmal im Monat oder einmal im halben Jahr Bowling spielen geht, dann ist das schon richtig krass. Ich würde sagen, ein guter Score ist schon eigentlich fast 120. So.
Okay. Ja, nee, aber kann ich ehrlich gesagt nicht sagen und bin auch kein aktiver Bowler. Wie ist bei dir?
Ich gehe schon so 3-4 Mal im Jahr bowlen und ich schaffe immer so meine 120. Und wenn es mal ein ganz, ganz, ganz guter Abend ist, dann vielleicht 150. Aber dafür gehe ich zum Beispiel nie Billard spielen. Also ich bin zwar, glaube ich, nicht schlecht, aber ich glaube, wenn ich jetzt gegen dich spielen würde, ich glaube, da würde ich jetzt, würde ich wahrscheinlich abkacken. So, deswegen,
Also
wenn du bei euch, wenn ihr gegeneinander spielt, du und Keno hauptsächlich?
Ich wollte gerade sagen, also du musst es so sehen, am Ende, du bist trotzdem immer noch besser als Keno.
Ja.
Also Keno hat, glaube ich, der lügt nämlich immer in seinem Podcast über das Spielergebnis. Deswegen schreibe ich mittlerweile seinem Co-Host immer den Billardstand, nachdem wir zocken waren. Und nee, da musst du dir keine Sorgen machen. Also wir können gerne mal zu dritt spielen gehen und dann wirst du ein solider Zweiter.
Ja, okay, alles klar. Ja, ich bin bald eh mal Mitte April bin ich mal oben Köln, Bochum in der Gegend und okay. Da habe ich auch, dann können wir mal eine Runde zocken gehen. Okay.
Nice.
Das war die erste Frage. Die zweite Frage: Mach dir mal die Eastern und die Western Conference auf, dass du die vor deinem Auge hast. Ja. Ihr könnt es nicht machen, weil eventuell verschiebt sich was bis Mittwoch. Was wäre jetzt dein Favorite Erstrunden-Matchup? Wenn du gerade eben so drauf schaust, wir pfeifen jetzt mal aufs Play-In. Erster gegen Achter wäre jetzt zum Beispiel Celtics gegen Heat, weil wir ja auch da nicht wissen, wie das Play-In verlaufen würde. Wenn du einfach so ein bisschen drauf schaust, wo sagst du, boah, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf.
Mhm. Also ich kann es mir komplett auswählen. Es muss jetzt nicht von den Standings gerade her passen. Also ich kann jetzt auch zum Beispiel Erster gegen Vierter sagen, wenn das Matchup für mich am geilsten ist.
Nein, es muss von den Standings her passen. Also schon so. Erster gegen Achter, Ach Vierter so. Gegen Fünfter, so genau. So wie es jetzt gerade eben steht.
Okay, verstehe. Dann lass mich kurz gucken. Also wir hätten Celtics Heat, wir hätten Cavs Magic, Bucks Pacers und Knicks Sixers. Ja. Ja, das ist natürlich scheiße, dass die Sixers gerade den Beat nicht haben. Und wir nicht wissen, wie fit der in den Playoffs sein wird. Sonst hätte ich sofort die Knicks genommen, weil mir die Knicks gerade so viel Spaß machen. Ich glaube...
Schau mal rüber auch in den Westen. Schau da mal rüber.
Achso, ich dachte, ich soll es pro Conference machen.
Ah, ja, okay, kannst du auch machen.
Ich mach's pro Conference, dann haben wir zwei. Doch, eigentlich ist es schon geil. Ich nehme Bucks Pacers im Osten, weil die ja dieses böse Blut jetzt auch haben wegen dem In-Season-Tournament und weil Giannis den Ball nicht bekommen hat, wie auf dem Spielplatz. Deswegen Bucks Pacers im Osten.
Und bin dann ich dabei.
Dann nehme ich euch mal mit in den Westen. Da hätten wir aktuell Thunder gegen Mavs, Wolves gegen Pelicans, Clippers gegen Suns, Nuggets Kings, genau. Da sind geile dabei. Also Clippers Suns ist natürlich sehr stark, aber Thunder Mavs würde auch Bock machen. Lass mich mal
überlegen.
Also
bei mir wäre es schon echt Clippers Suns.
Ja,
ich glaube, brutal. Mhm. Also Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal gegen Kawhi Leonard, PG, James Harden und so. Das wäre schon, das wäre, glaube ich, mein Matchup, wo ich aktuell sagen würde, wow, das wäre richtig geil.
Ist sehr geil. Noch ein Sleeper-Kandidat ist Nuggets Kings, weil das ist so Bonus gegen Jokic. Mhm. Und die sind ja beide mit einer unglaublichen Saison wieder am Start. Und Sabonis ist ja auch ein underrated guter Passer. Das wäre, glaube ich, auch ein sehr, sehr geiles Matchup. Aber ja, du hast recht, das ist Clippers Suns im Westen, ganz klar. Ja, geile Frage.
Ich bin gerade ein bisschen erstaunt, dass der Abstand zwischen 4 und 5 schon so groß ist. Also die Nuggets für euch haben 35 Siege. Und dahinter die Kings an der 5 haben 29-20. Also das sind quasi 5 Games behind, oder? Ja, 0,5, 5,5, ja. Also die haben quasi 5 Spiele Unterschied. Das ist krass. Also da oben an die Spitze ranzukommen, wird echt tough. Ja, die Clippers haben halt auch in den letzten Wochen gefühlt alles gewonnen.
Alles.
Ja, es ist echt heftig, weil es ist Thunder, Timberwolves da oben lassen sich auch nicht wegdrücken und die Nuggets sind einfach zu gut. Das ist einfach, das ist einfach mit wahrscheinlich das konstanteste Regular-Season-Team, selbst wenn die Bank jetzt nicht gerade eben die geilste ist. Aber okay, ich gehe komplett mit. Also im Osten wäre es bei mir auch Bucks gegen Pacers, weil die beiden, auch glaube ich, weil die Bucks schon ein bisschen so abgefuckt sind, dass die Pacers die so oft besiegt haben und dann natürlich auch mit dem In-Season-Tournament. Und auf der anderen Seite Clippers gegen Suns. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und da wirst du nie drauf kommen, dass ich dir die stelle. Hast du dich schon mal ausgesperrt? Falls ja, was hast du gemacht?
Ja, habe ich. Und ich habe wie ein geprügelter Hund wirklich diesen fucking Schlüsseldienst angerufen und schön 180 oder 200 Euro damals gezahlt. Und das war ungefähr meine gesamte Existenz, die ich dem damals in die Hand drücken musste, weil ich einfach gar kein Geld hatte. Das war in Heidelberg noch, glaube ich, in meiner Studentenwohnung einmal und einmal dann hier auch in meiner ersten Wohnung. Und es hat beide Male so abartig viel Kohle gekostet. Ich bin leider nicht so ein findiger Typ, der dann da selber agiert mit Dietrich und so. Ich kann sowas nicht. Ich habe auch keine Special-Kreditkarten, die ich da durchziehen kann. Ich musste wirklich den Schlüsseldienst rufen. Und das war, glaube ich, sogar an einem Sonntag. Und das hat so todesviel gekostet, ey.
Wie lange hat der gebraucht, um diese Tür aufzubekommen?
Ja, keine 3 Sekunden.
Das ist manchmal doch auch voll creepy, oder?
Ja,
das macht einem doch Angst.
ich habe mir auch im Nachhinein gedacht, an dem Abend dachte ich mir so, ey, wenn der jetzt wiederkommt oder wenn der es drauf anlegt, der kann ja immer meine Tür aufmachen. So, das ist ja für den gar nichts.
Das ist echt, ich bin bloß auf diese Frage gekommen, weil ich war gestern mit einem Freund essen und ich weiß auch selber gar nicht, wie wir dann da drauf gekommen sind. Und der hat gemeint, es hat an seiner Tür geklingelt und der Postbote hatte ein schweres Paket. Und dann ist er raus in Unterhose und hat sich das Paket geholt und der Windzug hat die Tür zugemacht.
Scheiße.
Und stand er einfach in Unterhose draußen und er hatte aber vom Schlafzimmer das Fenster offen. Dann ist er mit Unterhose quasi, ist er dann ins Schlafzimmer reingeklettert. Aber er hat auch gesagt, ey, wenn ich das, also wenn das nicht geklappt hätte, er hat nicht mein Handy dabei gehabt. Hätte dann irgendwie über Nacht singen müssen oder hätte irgendwie zur Arbeit fahren müssen oder keine Ahnung. Naja, mir ist es bisher nur einmal passiert und das war auch sogar noch mit meiner Mom zusammen und die war damals richtig angepisst, weil sie, da haben wir noch in Holzkirchen gewohnt für 2-3 Jahre und ja auch die Tür zugezogen. Sie so, hast du einen Schlüssel? Und ich so, ich hab gedacht, du hast einen Schlüssel. Ich so, ja, ich hab dir doch gesagt, nimm den Schlüssel mit. Ich so, ich hab keinen Schlüssel. Ja, und dann, aber Gott sei Dank hatten wir dann noch den Papa, da musstest du halt dann irgendwie auch warten, 1,5 Stunden, bis der dann von der Arbeit nach Hause kam. Aber aussperren ist, glaube ich, somit das Ätzendste, weil dein Tag von jetzt auf gleich im Arsch ist. Wenn du dich aussperrst, ist einfach,
Du musst alles ändern. Du musst alles ändern für den Tag.
Ja, ich bin auch wirklich, also ich schaue eigentlich echt 100 Mal habe ich meinen Schlüssel mit dabei, weil ich immer so Angst habe, dass ich den irgendwie vergesse. Okay, dann machen wir weiter mit einer NBA-Frage. Und zwar, Curry hat 60 Punkte gedroppt und es gab wieder eine Niederlage. Devin Booker mit 60, Niederlage. Towns mit 62, Niederlage. Curry mit 60, Niederlage. Und immer mehr Leute beschweren sich auch so ein bisschen, dass diese High-Scoring-Performances einfach überhand nehmen und die NBA an Attraktivität verliert. Wie stehst du dazu? Nimm dir diese ganzen High-Scoring-Performances irgendwas oder sagst du, nein, das ist halt einfach mittlerweile, die Offense ist so krass gut, die Spieler sind individuell so stark und vor allen Dingen, wir haben halt auch so wahnsinnig viele Spiele. Es ist normal, dass einfach mehr High-Scoring-Performances passieren, weil wir haben jetzt in der Saison halt schon wirklich auch viele mit Embiid 72 Punkte. Was hatten wir noch?
Luca.
Wer hatte denn noch? Ja, genau, 73. Luca, 73 Punkte. Wie stehst du dazu? Kannst du die Leute irgendwo verstehen? Und vor allem, wie siehst es du? Weil so bei Curry hat 60 Punkte gemacht und tatsächlich in der Timeline war es relativ ruhig. Man denkt sich so, ey, früher bei 60 Punkten, ey, keine Ahnung, vor 10 Jahren wäre jeder ausgeflippt. Heute so, ach, Curry hat 60 auch noch verloren. Ja, okay, ist eigentlich gar kein Post wert.
Nee, ich sehe das eigentlich alles immer nur positiv. Also ich freue mich, dass wir gerade so viel Highscoring haben. Ich finde das eine gute Werbung für die Liga. Man muss auch immer mal ein bisschen durchatmen, Leute. Wir haben Januar/Februar. Da interessiert sich wenig Leute für Defense, was auch völlig in Ordnung ist. Ich habe gestern oder heute Morgen quasi, habe ich Clippers gegen Hawks geguckt. Das ist in regulärer Spielzeit irgendwas 145-140 ausgegangen.
Ja.
Ey, und weißt du, wie scheißegal mir das war? Ich bin ja selbst jemand, der Defense feiert, aber das war mir so egal. Das war einfach geiler Basketball auf beiden Seiten. Das war so krasses Shotmaking auf beiden Seiten. Da war okay Defense mit drin. Die haben jetzt nicht komplett einfach die Türen aufgemacht und gesagt, jeder scored, wie er will, sondern die haben schon verteidigt. Aber das Shotmaking war einfach so stark auf beiden Seiten. Und was willst du denn dann sagen? Die Clippers haben 60% ihrer Dreier als Team getroffen. Ja, und dann scorest du halt 145 Punkte. Nämlich stört das gar nicht. Ich habe diese ganzen Performances gesehen, ich habe die Curry-Performance gesehen, ich habe die ganzen 70-Punkte-Spiele gesehen und mir hat das immer Spaß gemacht. Ich habe das als Fan verfolgt, ich habe das gerne geguckt und ja, es ist irgendwie enttäuschend, wenn das Team dann trotzdem nicht gewinnt, trotz der hohen Scoring-Performance. Aber das ist auch der einzige Wermutstropfen, den ich gerade sehe. Alles andere macht mir eigentlich persönlich eher Bock. Und ich weiß, in den Playoffs wird es nicht so weitergehen. Deswegen, also chillt mal alle ein bisschen, weil ihr projiziert irgendwie immer, wenn es immer heißt so, ja, früher, 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 dann projiziert man immer die Playoff-Spiele, die man gesehen hat oder die richtig geilen Spiele, die man gesehen hat, mit irgendwelchen random Spielen, die am Januar und Februar stattfinden. Das ist ja nicht das Gleiche. Weißt du, und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen langsam tun und ehrlich gesagt einfach so ein bisschen die Greatness wertschätzen, finde ich.
Ja, und vor allem irgendwie, es trägt oder hat uns doch auch ein bisschen durch diesen Januar geholfen, oder?
Voll.
Weil es ist der Januar, ist einfach mit der langweiligste Monat. Wir hatten geile High-Scoring-Performances, man hatte Dinge, über die man diskutieren konnte. Jetzt haben wir dann die Trade-Deadline, das All-Star-Weekend und dann kommt sowieso wieder die Phase, wo man sagt, okay, es lohnt sich wieder ein bisschen mehr, die Spiele zu gucken, weil dann geht's auch irgendwann um die Standings. Welche Teams rutschen vielleicht wirklich so weit ab, dass sie sagen, hey, sie schaffen vielleicht auch gar nicht die Playoffs oder müssen es ums Play-In fighten. Also ich bin da auch und vor allen Dingen, ich habe das Spiel auch gesehen, die Clippers gegen die Hawks. Und das ist auch einfach irgendwo dann so individuelle Klasse. Was willst du machen, wenn James Harden 6 von 9 trifft? Und was für 2 Dreier, der da reingeballert hat, wo du denkst, ey. Oder auf der anderen Seite, Trae Young, der auch seit er nicht nominiert wurde fürs All-Star-Team, auch einfach nur noch abgefuckt ist und sich denkt, ey, ich drück euch jedes Spiel eine geile Performance rein. Deswegen, ich sehe es eigentlich auch relativ entspannt und easy. Und der Spannung nimmt das eh nichts, weil um die Spannung in der NBA hochzubekommen, müsste man die Spiele einfach drastisch reduzieren. Und da ändert das auch jetzt nichts, ob da jemand, keine Ahnung, 60 oder 70 Punkte droppt. Deswegen bin ich da auch tatsächlich auf Björns Seite und sehe das eigentlich auch relativ entspannt. Nächste Frage. Hast du aktuell einen Ohrwurm? Irgendeinen Song, wo du sagst, den ziehe ich mir ständig rein, egal ob ich im Gym bin oder egal ob ich auch einfach irgendwie gerade am Arbeiten bin. Irgendein Lied oder irgendein Artist, muss auch jetzt nicht unbedingt ein Song per se sein. Hast du irgendwas, wo du sagst, hey, da komme ich aktuell nicht von los?
Ja, geil, dass du fragst. Ich habe einen Song, der ist ein bisschen älter. Der heißt Hero von Nas. Das ist ein Beat. Wenn du den im Ohr hast, den kriegst du wochenlang nicht mehr weg. Der Beat ist unfassbar. Ja. Und was mir aufgefallen ist in dem Song, es gab doch letzte Saison gab es doch dieses große Meme immer mit Austin Reeves, dieses so am Him.
Ja.
Weißt du noch? Und das ist ja da irgendwo so ein bisschen so um die gleiche Zeit bei Social Media entstanden, durch diesen einen Typen, der gesagt hat, you are you, but he is him oder so. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, dieser Song von Nas ist, glaube ich, von 2009 und er endet einen seiner Verses einfach nur mit I am him. Und dann dachte ich, Alter, wie geil ist das denn, dass das scheinbar schon früher gesagt wurde, aber halt nie so auf so einem großen Level. Und deswegen der Song Hero von Nas ist gerade mein Ohrwurm.
Okay. Ich finde, Nas hat generell so geile Beats bei manchen Songs, so die so richtig gut reingehen. Ja, deswegen Nas, geiler Pick. Bei mir ist es tatsächlich auch ein älterer Song von 2013 und ich habe den am Wochenende gehört und irgendwie seitdem geht der mir nicht aus dem Ohr. Ist von Justin Timberlake und von Jay-Z, Holy Grail. Das ist so ein Mix so ein Mix aus Pop und Rap. Also Justin Timberlake halt so ganz normal mit seiner soften Stimme und dann Jay-Z. Und irgendwie, ich höre den jetzt bestimmt 2 Wochen durch. Danach kann ich ihn nicht mehr sehen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich einen Song irgendwie ich baller mir den einfach rein, bis ich ihn einfach nicht mehr hören kann. So, das ist, ist zwar eigentlich immer schade, dass ein Ohrwurm dann irgendwann dir wieder auf den Sack geht. Dann suchst du wieder, keine Ahnung, monatlang nach einem neuen Ohrwurm. Mhm. Aber genau das ist der Song. Also Leute, hört euch das gerne an von, was hast du gesagt, Nas? Wie hieß der Song nochmal?
Hero.
Hero, genau.
Und deiner ist Jay-Z und Justin Timberlake, Holy Grail. Ja, auch mega krasser Move. Das war ja das Intro, glaube ich, zum Album von Holy Grail von Jay-Z. Und einfach die ersten 1,5 Minuten singt nur Justin Timberlake. Ja. Auf einem Rap-Album. Das war auch ein krasser Move von Jay-Z.
Das stimmt, ja. Okay, Leute, dann haben wir hier noch die Songtipps für euch. Dann sind wir tatsächlich schon durch. Aber ich habe noch eine Frage aus der Community und zwar vom Jan. Moin, aktuell verläuft die Saison für Franz ja nicht ganz nach Plan. Ich muss ihn kurz verteidigen, die Frage kam vor der 38-Punkte-Performance von Franz. Yeah. Meint ihr, dass er trotzdem die Rookie Max Extension bekommen wird? Also generell muss ich eigentlich sagen, ich finde die Saison von Franz eigentlich ganz okay. Das Einzige ist eigentlich nur, dass sein Dreier in der Saison halt einfach so streaky ist, oder? Aber ich würde jetzt eigentlich nicht behaupten, dass Franz eine schlechte Saison spielt. Überhaupt nicht eigentlich. Wie siehst es du?
Also strugglen tut er nicht, nur sein Wurf war am Anfang wirklich nicht da. Und dann hatte er wieder ihn teilweise und wie du sagst, jetzt ist er mittlerweile so ein bisschen streaky, aber er ist jetzt nicht wie in der letzten Saison so stark, aber ich denke auch immer, ey, der wird wieder kommen. Also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Und seine Frage nach der Rookie Max Extension,
die ist spannend.
Die habe ich mir auch gestellt, tatsächlich auch gestern oder vorgestern habe ich da lang drüber nachgedacht. Einfach, weil ich mich gefragt habe, ey, macht Orlando das? Weil Orlando hat halt 2 solcher Jungs gleich innerhalb von einem Jahrgang. Und ich glaube, so wie es im Moment aussieht, würden sie wahrscheinlich eher Paolo diese Max-Extension geben wollen und Franz vielleicht eher ein bisschen weniger. Also die Max-Extension, um das mal zu erklären, das wären ja so 200 bis 250 Millionen für 5 Jahre, richtig?
Genau.
Und das wäre das Höchste, was die Magic ihm zahlen können. Und wenn er der einzige Franchise-Player dort gerade wäre, dann würde er das meiner Meinung nach auch ohne Wenn und Aber bekommen. Aber dadurch, dass Paolo da ist, ist die Überlegung da, ob er das bekommen wird oder ob sie es eher Paolo geben werden im Jahr darauf. Und ich bin im Moment eher so, dass ich sagen könnte, also er bekommt safe über 100 Millionen in seinem nächsten Vertrag. Ich würde sagen, alles bis 120, 150 Millionen fände ich angebracht und würde mich nicht überraschen. Ob er die vollen 200 bis 250 bekommt, würde ich im Moment noch bezweifeln. Ich glaube, dafür müsste die Saison, müsste er nochmal ordentlich anziehen. Aber so oder so geht es ihm danach, glaube ich, gut. Also ich glaube, die Rookie-Extension wird so oder so schmecken. Der ist dann Anfang, Mitte 20 und hat über 100 Millionen garantiert neben seinem Namen stehen. Also Shoutout an Franz. Das ist verdient, aber das ist auch absurd. Also ja, Shoutout an ihn.
Das ist echt Wahnsinn, aber er verdient es. Ich bin aber auch wirklich der Meinung, dass nicht beide die Rookie Max Extension bekommen, weil das einfach irrsinnig ist. Das bringt dir so viele Nachteile, egal ob wir jetzt 2, 3, 4, 5 Jahre in die Zukunft blicken, wenn du dann 2 Spieler, vor allen Dingen, die auch noch relativ eine ähnliche Position irgendwo spielen. Es bleibt ja nach wie vor auch ein Thema, so ein bisschen diese Point Guard Rolle bei den Orlando Magic und auch mal schauen, was so auf der Center Position über die nächsten Jahre noch passiert. Und dann hast du einfach 2 Jungs, die dann, keine Ahnung, über 200 Millionen die Rookie Max Extension und dann irgendwie 30% oder 35% von deinem Cap Space fressen. Deswegen, ich denke auch, Franz wird wahrscheinlich weniger bekommen als Paolo Banchero, aber es wird auf jeden Fall noch reichen, um sich auch in den USA eine deutsche Bratwurst zu kaufen und nicht irgendwie zu verhungern. Ja, aber ansonsten, jetzt auch noch mal ganz kurz, die Saison von Franz ist wirklich absolut in Ordnung. Ich würde sogar sagen, gut, er hat seine 20,8 Punkte. Die wären natürlich sogar noch wesentlich höher, wenn seine Dreierquote einfach stärker wäre. Er kriegt von der Liga auch nur Lob, weil sein Transition-Game ist aktuell wahrscheinlich tatsächlich echt mit das Beste in der Liga. Also Franz im Fastbreak ist unglaublich. Deswegen. Und dann darf man auch noch immer nicht vergessen, die Leute schauen immer nur auf die Offense. Er ist halt auch einfach ein wahnsinnig guter Verteidiger und kann halt auch von der 1 bis zu 4. Die NBA Overtime-Jungs haben letztens eine geile Story gemacht. Franz Wagner ist größer als so Manta, als so mancher Center und dann so Bam Adebayo und so weiter und so fort, weil Franz ist ja irgendwie 2,08 Meter oder so.
2,6 oder 2,8. Ja, der ist schon groß. Also ich habe ihn ja 1-2 Mal getroffen und da merkst du immer erst, gerade, also bei beiden finde ich finde auch immer bei Mo, denkt man, wenn man ihn auf dem Feld sieht, denkt man immer so, ja, Mo ist eher ein bisschen kleinerer Big Man. Aber Mo ist wirklich legit 2,11. Also wenn der vor dir steht, der ist richtig, richtig groß. Und Franz ist nicht viel kleiner. Also Franz ist echt vielleicht einen Inch kleiner. Das heißt, der kann schon so 2,6, 2,8 sein, auf jeden Fall.
Ja, das ist, Also, wir beide sagen, Rookie Max Extension wird schwierig. Aber, naja, mal gucken, vielleicht, ja, es ist, Paolo Banchero ist schon aktuell noch der bessere, oder Paolo Banchero ist aktuell schon der bessere Spieler noch so. Er ist ein bisschen anderer Spieler auch, finde ich, als Franz.
Ja, genau, ich würde auch sagen, ich finde, bei ihm siehst du im Moment so ein bisschen mehr die Superstar-Anlagen. Ich glaube zwar, dass sie beide die gleichen Anlagen mehr oder weniger haben oder das gleiche Potenzial, aber ich finde, bei Paolo blitzen diese Momente schon öfter mal auf als bei Franz noch. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass Franz die hat, aber ich glaube einfach, dass Paolo schon mehr gezeigt hat. Und dann ist er auch noch ein Jahr jünger oder ein Jahrgang jünger. Und wir wissen, wie wichtig in der NBA immer dieses Thema mit Jugend ist. Das sehen wir auch immer, wie hoch Draftpicks gehandelt werden. Und wenn du ein Spieler bist, der 25 ist und ein anderer ist 23, dann kriegt eigentlich fast immer der 23-Jährige den Vorteil oder den Spot in deiner Mannschaft. Ja, ich denke, es wird irgendwas über 120, 150 Millionen sein bei Franz und bei Paolo dann wirklich die vollen 200. Aber mir hat jemand neulich auch die Frage gestellt und der hat dazu geschrieben, das würde Franz zum, ich glaube, er meinte zum bestbezahlten deutschen Sportler ever machen oder zum bestbezahlten deutschen Basketball ever. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich mich gefragt, sind Fußballgehälter nicht so hoch? Also es gibt keine deutschen Fußball, so wer ist so der deutsche Toni Kroos, ist doch voll die Maschine, hat doch 100 Mal jetzt die Champions League gewonnen und so. Verdient der nicht, also ich kann das nicht einschätzen, wie viel verdient so ein Fußballer?
Das Problem ist, dass du bei den Fußballern die Verträge nie einblicken kannst. Also kannst du nicht einfach bei Spotrac reingehen, wie wir das tun. Und
ach so.
Ich würde mal sagen, Top-Verdiener in Deutschland, wenn ich so jetzt auf die Bayern schaue, verdient wahrscheinlich so zwischen, keine Ahnung, 15 und 18 Millionen, aber brutto.
Okay.
Brutto.
Ja, ja. Ja gut, deswegen, aber bei Franz ist das auch brutto, über was wir hier reden. Der muss das auch versteuern.
Ja, ja, genau. Also wir sollten das eigentlich bei der NBA auch viel öfters dazu sagen, dass die Leute denken, ey, die kriegen 40 Millionen im Jahr auf die Hand. Ja, aber nee, kriegen sie nicht. Also sie kriegen halt eigentlich 20, 25 Millionen, je nachdem.
Je nach Staat, genau. Weil in manchen Bundesstaaten musst du so gut wie gar keine Steuer abgeben und in anderen voll viel. Das ist ganz interessant.
Genau, und in Spanien verdienst du wahrscheinlich schon noch mal mehr. Ja, aber ich weiß, also ich würde mal sagen, so ein Top-Verdiener im Fußball verdient schon so 15 bis 20 Millionen.
Weniger als Franz.
Wäre weniger, ja, tatsächlich. Ist das schon, ja, das, also die Summen in der NBA sind manchmal schon wirklich komplett surreal. Müsste man ihn eigentlich mal fragen, ja, du wirst ihn bestimmt noch mal treffen, wenn er diese Extension dann unterschrieben hat, und dann kannst du ihn ja mal fragen, so. Und Franz, so, wie fühlt sich so an, so jetzt, keine Ahnung, 150 Millionen US-Dollar schwer zu sein?
Ja, es ist, mich würde das echt mal total interessieren, auch bei Dennis, wenn du diese riesen Millionenbeträge irgendwann dann halt quasi nur noch aufs Konto überwiesen bekommst. Ich wüsste gerne, wie sowas bei denen einfach ausgeführt wird. Also kommt es auf deren, jetzt in Anführungszeichen dumm gesagt, einfach auf deren normales Konto, und die haben das dann wie so auf der Bankkarte und könnten da theoretisch an Millionen von Dollar ran? Oder haben die ein Konto, wo sie ihre ganzen Karten hinterlegt haben, wo vielleicht, keine Ahnung, Bruchteil vom Gehalt eben nur drauf überwiesen wird, und der Großteil vom Gehalt geht auf irgendwelche Konten, wo die gar nicht sehen oder wo sie gar nicht rankommen, weil das alles in Investments gesteckt wird, weil du brauchst ja keine Millionen Dollar Zugang so tagtäglich. Das ist ja totaler Quatsch. Das würde mich mal voll interessieren, wie sowas abgesettet ist bei der NBA und ob die da vorher auch, ich glaube, die bekommen auch Seminare, wenn die in die NBA kommen. Ich glaube, die kriegen da Finanzseminare, wie sie das alles machen sollen und so, damit da nicht zu viel Scheiße passiert.
Jetzt stell dir mal vor, du machst in der Früh deinen Kontostand auf und da stehen einfach so 5 Millionen oder sowas. Ich wäre erstmal erschrocken, weil ich denke, ich habe irgendwas Illegales gemacht, weil so viele Nullen, da denkst du dir, okay. Ach ja, naja, Leute. Irgendwann, vielleicht mal im nächsten Leben oder so. Ja, okay.
Oder
dann
noch
sind wir
in diesem Leben.
Oder auch in diesem Leben. Wir sind durch mit der Starting Five und mit der Community-Frage. Jan, an dich.
Nice.
Vielen, vielen Dank. Coole Frage. Generell natürlich vielen Dank an alle, die da immer aktiv mit dabei sind. Und wir haben auch diese Woche wieder ein paar neue Leute mit dazu bekommen. Und zwar vielen Dank an den Grizzlies for Trophy. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig dieses Jahr.
Das ist sehr eng. Die hatten neulich 13 Spieler auf der Injury List und haben gespielt mit 2 Leuten, die überhaupt nur einen festen Vertrag haben. 3 Leute hatten einen Two-Way-Vertrag und 3 Leute hatten einen 10-Day-Contract. Das ist aktuell dein Grizzlies-Team. Also ihr seid weit davon entfernt, eine Trophy zu gewinnen, aber ich mag den Enthusiasmus.
Sie haben schon kurz überlegt, ob sie Bobby Kjörn von Deutschland einfliegen lassen und sagen, hey, wir brauchen Point Guard.
Weißt du, wie viele Nachrichten ich von den Grizzlies rumliegen habe?
Oh Mann. Okay, vielen Dank an dich. Dann der Stefan, der Malto, Justin, Jonathan, Julian, Sascha, LeGoat, Schlenz und LeGoat. Der Bobby ist besser als Michael Jordan. Es ist so diese Klammer so.
Ja, so muss.
Genau, an euch alle. Vielen, vielen Dank für den Support. Es gibt am Wochenende wieder ganz normal eine Fragenfolge, und ansonsten kriegt ihr die Folge am Mittwoch immer Dienstag vorab werbefrei. Wenn ihr Bock habt, da checkt einfach gerne den Link unten ab in den Shownotes, patreon.com/das5. Wir freuen uns über jeden, der uns da supportet und unterstützt. Und dann gehen wir rein in den Main Part, und zwar bester Spieler, bester Moment und nervigster Moment der Woche, auf den ich diese Woche tatsächlich gar keinen Bock habe. Könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, warum. Fangen wir doch erstmal mit dem besten Spieler vielleicht an, bevor wir zu den negativen Dingen kommen.
Aber beste Spieler fangen wir an, okay, können wir machen. Ich habe ganz viele dieses Mal, also ich habe 3 Spieler zur Auswahl, weil ich einfach so ein paar Leuten ihre Props geben will. Ich will erstmal mit Brandon Miller anfangen. Der ist Rookie bei den Hornets. Den hat wahrscheinlich so gut wie keiner auf dem Schirm, weil er einfach kein großer flashy Name ist. Aber der hat in den letzten 5 Spielen extrem abgerissen, 30 Punkte im Schnitt gemacht, überragende Quoten, sind die meisten Punkte innerhalb von einer Woche seit Allen Iverson 1997 von einem Rookie. Und der hat gestern auch gegen die Lakers, das ist das Spiel, was ich gerade noch geguckt habe, da hat er auch über 30, glaube ich, gemacht, hat ein unglaublich krasses Game. Und ich dachte einfach, ich gebe Brandon Miller mal so ein bisschen seine Props, weil sonst nicht über den geredet wird. Und sonst habe ich noch, hast du vielleicht auch einen von den beiden? Ich habe noch Giannis, ich habe noch Trae Young und ich habe Kawhi. Jeder von denen hat unglaubliche Zahlen. Jeder von denen hat mit das Stärkste gespielt, was ich von ihm so bisher gesehen habe. Giannis ist, glaube ich, im Moment so bei 10 Assists pro Spiel. Das ist total absurd. Also die zocken alle geil auf, aber ich dachte mir irgendwie, ich gebe es diesmal Brandon Miller.
Ja, ist auf jeden Fall ein geiler Pick, weil wir normalerweise schon immer schauen, dass der Spieler die Spiele gewinnt. Brent Miller hat halt die letzten 4 Spiele alle verloren.
Das hätte ich noch dazu erwähnen sollen. Ja, aber das ist halt bei den Hornets. Also egal, wann ich da reingucke, die werden immer ihre Spiele verlieren.
Ja, man muss sagen, das Spiel gegen die Lakers war komplett absurd. Also Brent Miller hat 33 Punkte gemacht und Miles Bridges hat 41 Punkte gemacht. Also das
Career High.
Wir werden gleich höchstwahrscheinlich auch noch über Miles Bridges reden, weil da gibt's ja auch krasse Trade-Gerüchte. Deswegen sehr, sehr guter Pick. Bei mir wäre es jetzt tatsächlich in dieser Woche und auch generell, weil ich schon gerade so ein bisschen doch damit kämpfe zu sagen, kriegen wir vielleicht nicht doch irgendwie einen Case hin für Kawhi Leonard als MVP? Sollten es die Clippers an die 1 schaffen in der Western Conference? Björn und ich, wir haben am Wochenende schon drüber geredet und haben beide so ein bisschen gesagt, der Punkteunterschied zu den ganzen Top-MVP-Favoriten ist halt dann schon noch, keine Ahnung, so 5, 6, 7 Punkte. Die meisten machen halt irgendwie 30 plus aufwärts. Ein Giannis, SGA, Luka Doncic. Aber ich denke mir gerade so, ey, Kawhi Leonard ist wirklich in der Form sein. Also ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal so stark erlebt habe. Auch in den letzten 4 Spielen 31,3 Punkte bei 60, 58, 100% aus dem Feld. Also er ist wieder der Cyborg. Deswegen wäre er für mich jetzt der Spieler der Woche, auch weil die Clippers gerade eben alles gewinnen. Übrigens auch ein Shoutout an Donovan Mitchell. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Die Cavs gewinnen gerade irgendwie auch gefühlt alles, auch kompletter Wahnsinn. Aber Frage an dich, kriegen wir es irgendwie hin, doch für Kawhi Leonard einen Case aufzumachen, wenn sie an die 1 gehen? Wenn sie an die 1 gehen in der Western Conference, muss man ihm dann vielleicht doch den MVP geben?
Es wird halt super eng, weil ich finde, wenn sie an die 1 gehen, du siehst es ja auch jetzt gerade, wenn ich sie spielen sehe, es war heute Nacht sicherlich extrem viel Gutes von Kawhi mit dabei. Die hätten das Spiel aber trotzdem nicht gewonnen, hätte Harden nicht auch in der Crunch-Time diese wilden Würfe getroffen. Und das war jetzt schon ein paar Mal, dass ich diese Spiele gesehen habe, vor allem wenn es eng wurde bei den Clippers. Und dann siehst du eben nicht nur Kawhi, sondern du hast wirklich einen Harden oder einen Paul George oder einen Westbrook mit dabei, die ihn einfach extrem unterstützen. Und ich finde, diese 6 Punkte, 7 Punkte Unterschied pro Spiel machen schon einen Unterschied. Also das zeigt einfach, dass die Teamstruktur bei den Clippers eine andere ist und dass da die Verantwortung auf deutlich mehr Schultern, mehr erfahrene Schultern auch verteilt sind. Und ich bin zum Beispiel nach wie vor sehr stark an meinem SGA-Pick für MVP, weil wenn der es schafft, dieses Thunder-Team, was wirklich nur aus Anfang 20-Jährigen besteht, wenn der das schafft, die zur 1 oder 2 zu führen im Westen und dabei 30 Punkte macht, überragende Quoten hat, einer der besten Clutch-Player ist der NBA, dann muss ich es irgendwie trotzdem ihm geben, weil ich finde, dass bei den Clippers mehr Teamleistung einfach im Vordergrund im Moment steht. Das ist so ein bisschen das Problem der Celtics auch und Jason Tatum. Deswegen ist Tatum nie wirklich in der MVP-Konversation oder gewinnt zumindest nie, weil die Celtics als Mannschaft meistens so stark sind, dass du sagst, ja okay, aber er hat halt Jaylen Brown und Derek White und Drew Holiday und Kristaps neben sich. Du kannst ihm nicht wirklich den MVP geben. Und ich glaube, so wird's bei Kawhi auch. Aber ich habe ehrlich gesagt, genauso wie du jetzt drüber nachgedacht, gestern auch, und habe mir gedacht so, ey, warte mal, wenn die an die 1 gehen, ist dann nicht Kawhi der MVP? Aber ich bin dabei rausgekommen, eben jetzt vor allem durch das Spiel heute Nacht auch wieder, wo ich es halt live gesehen habe, so, nee, es ist die Mannschaft ist der Star bei den Clippers, genauso wie bei den Celtics.
Ja, es ist also auch genau meine Meinung. Und bei den Thunder kannst du halt wirklich sagen, SGA ist in 95% aller Spiele der wichtigste und beste Spieler. Ja, und dann vor allen Dingen kein All-Star an seiner Seite, kein All-NBA-Spieler an seiner Seite. Alle sind irgendwie noch wirklich grün hinter den Ohren. Wir sollten dies irgendwie schaffen. Es wäre aber auch irre. SGA gewinnt einen MVP vor Tatum, Luka.
Ja, das wäre krass. Zion
und so weiter. Das wäre schon richtig. Also das hätte ich auf jeden Fall. Habe ich eine SGA-Karte zu Hause rumliegen? Dann muss ich vielleicht noch irgendwie schnell eine kaufen. Ja, ich glaube, für mich ist er auch wirklich der Top-Favorit. Also wenn sie schaffen, an der 1 zu finishen, dann führt eigentlich kein Weg an ihm vorbei. Ja. Aber lassen wir uns überraschen. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ach ja, Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Okay, dann machen wir mal den besten Moment der Woche. Hast du irgendwie ein Highlight-Play oder generell ein Team? Oder was hast du mitgebracht bei bester Moment der Woche?
Ja, also ich habe zwei. Das eine ist so ein bisschen übergreifend und wir haben auch am Anfang des Pods schon drüber geredet. Es ist die Tatsache, dass Januar/Februar Basketball so entertaining war wie schon seit Ewigkeiten nicht. Es macht wirklich Spaß, gerade die NBA zu verfolgen. Und das spricht wirklich, oder was dafür auch so krass spricht, ist, dass ich jetzt von selber gesagt habe, ey, weißt du was, mir macht gerade das so Bock, jede Nacht durchzumachen und mir da 3-4 Spiele überlappend anzugucken und hin und her zu switchen bei irgendwelchen total bedeutungslosen, belanglosen Spielen in Anführungszeichen aus dem Januar und Februar. Das zeigt einfach, was wir gerade für eine geile NBA haben und wie gut die Spieler sind, dass ich von selber sage, ey, ich will das live sehen. Deswegen dieses Feeling von, ey, selbst im Januar machen gerade die Spiele Bock und die NBA ist nicht komplett belanglos. Das ist für mich auf jeden Fall ein Win, über den ich reden wollte oder den ich hier einmal hinstellen will. Und dann mein bester Moment, da bin ich jetzt sehr Recency-Bias unterwegs, aber es war wirklich gestern Nacht dieser Doubleheader quasi aus Lakers-Hornets und Clippers-Hawks. Das war für das LA-Team jeweils das Auswärtsspiel und die haben so Bock gemacht, diese Spiele, gerade Lakers-Hornets. Das war kein defensives Meisterstück von beiden Teams, nicht auf keinen Fall, aber die Lakers haben mit so einer Spielfreude gespielt. Die haben richtig Druck gemacht. Die Hornets haben aber dagegen gehalten. Kein LaMelo Ball. Aber es sind dann Ish Smith und Brandon Miller. Und dann von mir ist auch ein Miles Bridges, der schwieriger Charakter natürlich ist, aber spielerisch halt jetzt da positiv mal in Erscheinung getreten ist. Das hat einfach so Bock gemacht. Und wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Januar da saß und wirklich so von ganzem Herzen gedacht habe, ey, mir machen die Spiele gerade Bock. Ich gucke gerade gerne live Basketball. Und das ist einfach so lange her oder noch überhaupt nie passiert, dass ich sage, das ist mein W der Woche, mein bester Moment.
Das waren auch wirklich zwei geile Spiele. Die hätte ich übrigens gerne mit dir kommentiert, habe ich mir im Nachhinein so gedacht. Das wäre auf jeden Fall.
Ja, NBA, lass uns da mal den Doubleheader machen. Komm uns nicht hier mit Detroit gegen Wizards. Kommt uns mal mit Doubleheader LA.
Ja, was ich auch echt faszinierend finde und es läuft ja drauf hinaus, also falls die Lakers traden sollten, dass D'Lo auch heute Nacht wieder 28 Punkte aufgelegt hat. Und witzigerweise ist es ja eigentlich der Spieler, der gerade mit am konstantesten einfach das Dreier-Shooting mitbringt. Also ich habe gerade mir nochmal aufgemacht, 8 von 34 und 5 von diesen Dreiern waren von D'Lo. Also es ist, ja, ich bin mal gespannt, ob sie überhaupt sich wirklich verbessern können, wenn sie ihn traden. Deswegen, und bei mir ist es auch, ich muss einfach sagen, ich schaue mir diesen, um auch zu den Clippers zu kommen, ich schaue mir diesen Clippers-Basketball einfach schon seit Wochen super gerne an. Also die spielen einfach, wenn ich an die ersten 5 Spiele denke, ersten 5, 6, 7 Spiele, das war so hässlich, das war so viel Isolation-Basketball und wie die sich mittlerweile eingegroovt haben, auch ich feiere total, wie Daniel Theis seine Rolle, Rebounding, Screens, er ist ein Stretch-Vierer, Stretch-Fünfer, trifft seine Würfe hochprozentig, die Clippers, klar, natürlich, das war halt schon ein heftiges Spiel, das ist irgendwie 100, warte, ich schaue nochmal kurz rein.
145, oder?
149, 144. Ist es ausgegangen. Aber ja, gut, wenn dann auch der Andre Hunter hat von der Bank 27 Punkte gemacht. Leute, jetzt aber passt auf. In 19 Minuten. In 19 Minuten.
Ey. Sagt die Quoten, ist nicht 10 von 12 aus dem Feld?
Genau, 10 von 12 und 3 von 5. Also vollkommen absurd. Deswegen die Clippers bei mir so ein bisschen auch Highlight der Woche, weil es generell Spaß macht. Und ich habe noch gesehen, dass eine einzelne Aktion, und zwar von Donovan Mitchell gegen die Kings. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ja, hab ich gesehen. Ja, ja.
Hey,
auf dem Backboard.
Genau, vom Backboard, aber was er davor macht, also erst faked er den Pass an, Sabonis geht dann zu Jared Allen, dann dreht er sich mit dem linken Fuß wieder raus, schickt irgendwie Kevin Huerter komplett irgendwie Richtung Freiwurflinie, dann dreht er sich wieder zurück, spielt den Ball ans Backboard und macht ihn rein. Ich dachte mir so, ja, okay. Dunk-Contest ist vererst am Wochenende, aber genau, guckt euch das einfach an, Leute, Top 10 Plays of the Night auf dem NBA-Channel vom 5. Februar. Da könnt ihr euch das anschauen.
Hast du mitbekommen, dass Jaylen Brown im Dunk-Contest dabei sein will?
Ja, seit Ewigkeiten mal wieder, dass ein All-Star teilnehmen würde beim Dunk-Contest. Ich find's geil. Also Jaylen Brown ist halt ein krasser Power-Dunk. Ich weiß halt nicht, wie flashy der ist. Weil so Power-Dunker, die reißen heute nichts mehr im Dunk-Contest. Das haben wir alle schon gesehen. Du brauchst wirklich irgendwas, oder?
Du brauchst die Kreativität. Und die Frage ist wirklich, also so viele der geilsten Dunks von Jaylen Brown sind einfach Poster-Dunks über jemand drüber. Der dunkt halt mit einer unglaublichen Power. Aber das ist auch ein Anthony Edwards zum Beispiel. Deswegen will ich den aber auch nicht im Dunk-Contest sehen, weil ich einfach nicht glaube, dass der wirklich was Kreatives machen kann. Du brauchst eher so, Leute, die komplett aus der Halle springen können, und du brauchst Leute, die kreativ sind. Ich bin mal gespannt, aber es wäre geil, wenn Jaylen mitmacht, weil dann hast du einfach mal wieder ein bisschen All-Star-Power, ein bisschen Star-Power dabei. Letztes Jahr muss ich sagen, auch wenn Mac McClung wirklich einen geilen Dunk-Contest abgezogen hat, da war ja kein großer Name drin. Und ich glaube, das hat die Leute auch so ein bisschen abgeturnt, weil einfach alle gefehlt haben. Also niemand war da, wo du gesagt hast, oh geil.
Ja, aber jetzt Jaylen Brown, vielleicht, ich weiß nicht, ob McClung wieder mitmacht. Ich glaube, er hat damals gesagt, ja.
Damals hat er gesagt, ja. Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Der nimmt dann einfach als G-League-Dunker teil, ne? Weil der hat ja keine Minute NBA gespielt dieses Jahr.
Ja, der braucht halt schnell einen Two-Way-Contract. Der muss halt schnell am Donnerstag eine Minute spielen oder so. Keiner ist die NBA, kriegt das dann schon irgendwie hin. Und dann, wen könnte man noch mit? Ja, ich würde ihn trotz allem schon einmal ganz gerne sehen, weil ich nicht weiß, ob Edwards dann vielleicht nicht doch auch vielleicht in-game nicht immer zeigt, was er vielleicht könnte. Deswegen würde ich ihn schon noch mit reinnehmen und dann noch irgendwie in vier. Es wäre irgendwie schon noch geil, wenn Aaron Gordon noch mal mitmachen würde. Noch einmal, so komm schon. Aber ich glaube, der hat einfach er hat ja auch gesagt, ich glaube, er macht nie wieder mit. Das war für ihn dann damals, er hat gesagt, ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich bin raus hier aus dem Scheiß.
ich finde auch, also wenn ich Aaron Gordon heute sehe, er wirkt nicht mehr so explosiv wie damals zu Orlando-Zeiten. Also wenn du dir überlegst, so den Maskottchen-Dank mit dem Ball dabei unter beiden Beinen durchführen. Ich glaube, den pullt der heute auch nicht mehr. Dafür ist er jetzt aber Champion. Nee, wen ich gerne sehen würde, ist Shaedon Sharpe. Der ist ein kranker Leaper. Dann, wie heißt er hier auch bei den Blazers, der schon mal gewonnen hat? Anthony Simons.
Anthony Simons, ja.
Finde ich nach wie vor einen kranken Dunker. Und wen ich gerne mal sehen würde, ich weiß gar nicht, ob er mal mitgemacht hat, ist Ja. Also ich finde, Ja ist doch so ein kreativer Dunker.
Ja, aber Ja ist, hat, glaube ich, mal gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, Ja hat schon mal irgendwie ein Statement abgegeben zum Dunk-Contest. So. Aber er ist jetzt sowieso verletzt, deswegen kann er ja leider sowieso nicht mitmachen. Ja. Aber ja, Ja wäre, also eigentlich wäre es mal geil, Ja, Edwards, Zion und dann noch irgendein anderer. Einfach mal so diese, wo alle immer sagen, das sind diese kranken Dunker, aber dann mal gucken, ob die halt auch wirklich kreativ was hinkriegen und nicht einfach nur, weil Ja ist auch jemand, ja, er springt unglaublich hoch, aber auch viele Poster-Dunks. Dann bei Zion musst du halt schon echt eigentlich fast sagen, es ist...
Die Zeit ist eigentlich fast vorbei. Also du hättest ihn catchen müssen so nach der Highschool oder nach dem College. Und die ersten paar Jahre in der NBA hast du ja gesehen. Also der ist ja nicht mehr der Dunker von früher, leider.
Ja, leider.
Das ist ja jetzt deswegen, schon vorbei. Ich hatte gerade noch einen Namen. Warte mal, wir haben über Ja geredet. Ja, mein Geheimtipp ist ja Wemby. Ich finde Wemby richtig witzig. Also, dass der entweder mit so einem absurden Dunk kommt, so er hängt den Ring irgendwie auf 4 Meter, weißt du, wo dann nur er danken kann, das wäre ein geiler Dunk. Oder er macht so wie JaVale McGee, der hatte ja mal zwei Korbanlagen nebeneinander und hat gleichzeitig in beide
das
Gedanken.
Das habe ich mir auch gedacht.
Mit seiner kranken Spannweite. Und das könnte Wemby ja nochmal weitermachen mit der Spannweite, die er hat. Ich fände Wemby irgendwie witzig. Der stopft ja auch manchmal beim Aufwärmen between the legs und so.
Ja,
also der,
ja,
der kann schon krass danken. Es sieht halt nicht so heftig aus, aber es wäre schon geil. Ah, ja, und wo wir ihn gerade haben, Obi Toppin. Obi Toppin wäre auch eigentlich wieder cool.
Der stimmt, Obi Toppin ist, ja. Ja, bei Wemby, ich sehe schon zwei Drohnen, die so hochfliegen.
Ja, genau.
Zwei Bälle, zwei Korbanlagen und da muss er quasi in der Luft beide Bälle fangen und dann muss er sie einfach mit seinem Wingspan, muss er sie irgendwie rein. Ja, ja, stimmt, ey. Wemby, ich weiß nicht, vielleicht hat er ja Bock. Keine Ahnung, lass uns überraschen.
Geil. Aktuell, ich würde es feiern, ja.
Ey, Wemby, es ist schon, bei dem muss man echt den Korb eigentlich höher hängen, damit er überhaupt irgendwelche Moves machen kann, weil der muss ja nicht hochspringen. Das ist.
Ja, aber genau das wäre halt mega spannend mal zu sehen. So ein Korb wirklich, ich weiß nicht, ob 4 Meter realistisch ist, aber wirklich so hoch, wo kein anderer überhaupt denken würde, da kann ich drauf danken und Wemby dankt drauf.
Mhm, ja. Ja, Leute, jetzt habe ich irgendwie Bock auf den Dank und das, wir haben uns gerade voll in den Hype geredet.
Ja.
Lassen wir uns überraschen. Okay, dann sind wir durch mit dem besten Moment und kommen zum Abschluss zum nervigsten Moment. Ich meine, bei mir ist es relativ easy. Es ist die Verletzung von Joel Embiid. Er hat sich am Meniskus verletzt und muss jetzt operiert werden. Die Sixers versuchen da jetzt wieder irgendwie einen Schleier drüber zu packen und so, sind wir einfach ehrlich. Die Saison ist höchstwahrscheinlich für ihn gelaufen. Ne? Ein Eingriff am Meniskus ist eigentlich im Optimalfall mit Reha bist du wirklich, wenn es ganz, ganz optimal läuft und selbst mit der neuesten Technik 3 Monate, 4 Monate und dann, ey, weiß ich auch nicht, ob das irgendwie Sinn macht, dann in der zweiten Runde bei Playoff-Intensität zu sagen, ja, wir schmeißen jetzt Embiid wieder rein. Und vor allem, da will ich auch mit dir drüber reden, jetzt erstmal schauen, ob die Sixers überhaupt einen sicheren Playoff-Spot schaffen, weil die haben nicht mehr diesen Mega-Vorsprung, dass sie jetzt sagen können, ja, okay, wir können jetzt chillen. Die Cavs haben aufgeholt, die Knicks haben aufgeholt, haben sie auch überholt. Deswegen, ja, diese Verletzung ist. Und vor allen Dingen auch diese ganze Geschichte davor. Er wurde ausgebuht in Denver. Ja, du spielst nicht. Er wurde so viel kritisiert. Jetzt am Ende hat er sich verletzt. War vielleicht der MVP-Frontrunner. Die Saison der Sixers ist am Arsch. Sein MVP-Case ist am Arsch. Und irgendwie bin ich auch gerade wieder bei dem Punkt. Jetzt nicht nur, weil es Embiid ist, sondern generell. Auch weil Dame ein paar Tage zuvor auch sich wieder dazu geäußert hat. Mentale Gesundheit. Dame hat gesagt, hey Leute, ich bin umgezogen, ne? Ich muss mich um meine Kinder kümmern. Ich durchlebe eine Scheidung. So, und dann habe ich mir das so auch mal selber so vor Augen geführt und denke mir so, ja, natürlich hat der vielleicht eine erste harte Saison, weil zieh mal einfach irgendwo in eine andere Stadt, mach eine Scheidung durch und ja, jetzt habe ich viel geredet. Das sind einfach mal so meine ganzen Eindrücke, Embiid-Verletzung, scheiße.
Also erstmal finde ich den Punkt super, dass du das Off-Court-Thema ansprichst. Das ist ja auch oft was ich versuche reinzubringen, wenn irgendwie Spieler kritisiert werden, weil ich einfach nicht oft verstehen kann, wie Leute so wenig Empathie empfinden können. Die meisten rechtfertigen sich dann immer mit, ja, aber dafür wird er ja bezahlt. Dafür bekommt er ja Geld. Und es mag sein, aber jeder von uns oder die meisten von uns sind in irgendeiner Art Beschäftigungsverhältnis, wo sie Geld bekommen für eine Leistung und das Geld ist meistens auch angemessen, je nach Bereich ist das Geld auch angemessen für die Leistung, die wir bringen und trotzdem hast du mal einen Durchhänger, du hast mal einen scheiß Monat, bei dir passiert mal was privat und dann merkst du ja auch, wie bei dir vielleicht mal 1-2 Monate scheiße laufen und du weniger Leistung bringst, das ist ja völlig normal, deswegen man kann das ja einfach auf eine andere Ebene mit mehr Gehalt genauso bringen. NBA-Spieler sind am Ende auch nur Menschen, also finde ich gut, dass du das ansprichst. Ärgere ich mich ehrlich gesagt auch immer ein bisschen bei Ben Simmons drüber, dass da immer noch so viel im Internet kritisiert wird und gehatet wird bei ihm, weil ich mir denke, ey Leute, das ist auch irgendwann vorbei. Also der hat seitdem eigentlich nur sein Bestes gegeben. Ja, der spielt wenig, der ist halt viel verletzt, meinte, der macht das mit Absicht, meinte, der sitzt gerne jeden Tag auf der Bank. So, also der will auch Basketball spielen. Und
Ahnung.
Deswegen guter Punkt damit. Bei mir ist der nervigste Moment übrigens auch das Embiid-Thema, weil ich es wahnsinnig schade finde. Du hast vollkommen recht, er war der MVP-Frontrunner. Er war für mich vor Shay. Ich fand, er hat überragend gespielt. Er hatte die 70 Punkte. Er hatte ein paar Spiele davor gegen Jokic 40 Punkte gemacht und das Spiel gewonnen. Dann hat er sich in Anführungszeichen gegen Jokic gedrückt. Das kann man sehen, wie man will. Die Sixers haben wohl bis 15 Minuten vor Spielbeginn gewartet, ihn auf einen Injury Report zu schreiben. Das ist eine scheiß Aktion.
So das müssen war richtig wir uns, dumm.
Ja, das war blöd. Damit haben sie einfach viel zu viel Scheinwerferlicht quasi auf Embiid gerichtet. Aber was ich auch nicht akzeptieren will, ist, dass es jetzt plötzlich umgedreht wird. Unter anderem hat LeBron da was dazu gesagt, dass es jetzt plötzlich heißt, die Medien wären schuld daran, dass Embiid gespielt hätte oder er hätte sich gerusht oder er hat sich deswegen verletzt. Zum einen stimmt das nicht, weil Kuminga hätte ihn in jedem Spiel aufs Knie fallen können. So, das ist mal das eine. Und das zweite ist, da muss ich jetzt wirklich mal diese Karte spielen. Ey, das sind professionell geführte Sportmannschaften. Das sind Leute, die verdienen Millionen von Dollar dafür, ihren Körper zu kennen. Das soll scheißegal sein, was in den Medien gesagt wird. Mhm. Wenn ich Joel Embiid, also wenn ich mitbekommen würde als Sixers-Franchise, Joel Embiid lässt sich davon beeinflussen, in seiner Prime, was im Fernsehen über ihn gesagt wird, von irgendwelchen Leuten, die einfach irgendwas sagen, damit sie Airtime bekommen oder damit sie mehr Kohle verdienen. Ich würde mich mit dem hinsetzen und sagen, sag mal, spinnst du? Hör auf, Fernsehen zu gucken, konzentrier dich auf dich und entscheide, ob du gesund bist oder nicht. Ja. Das hat mich ein bisschen genervt, dass das so umgedreht wurde, jetzt als wäre das die Schuld der Medien, weil das ist es auch nicht. Die Fans waren angepisst, ja, aber die Fans haben gesungen, wo ist Embiid in Denver? Und Embiid saß auf der Bank und hat gelacht und hat den Fans gewunken. So. Mhm. Aber sich dann davon beeinflussen lassen von den Medienleuten, das ist dann wiederum ein schwacher Move. Und das ist ehrlich gesagt auch einfach eine schwache Ausrede. Der Sixers Medical Staff kann sich nicht davon beeinflussen lassen, was im Fernsehen gesagt wird. Entweder dein Spieler ist gesund oder nicht. Das hat doch nichts damit zu tun, wie in den Medien deine Wahrnehmung gerade ist.
Zu 100%. Absolut. Das Einzige, wo ich mir vielleicht ein bisschen denke, dass vielleicht Embiid sich schon versucht hat, mehr zu pushen wegen dieser 65-Spiele-Grenze, dass er vielleicht dann doch ein, zwei Spiele zu früh wieder rein ist, aber auch da, der Medical Staff schaut dich ja an, keine Ahnung, die haben die neueste Technik, CT, MRT, whatever, und wenn die dann sagen, ey, dein Knie gerade eben, du brauchst Rest, du brauchst Pause, ja, dann, natürlich ist es ärgerlich, kein All-NBA-Team, kein MVP, kein All-Defensive-Team, ja, aber es ist doch im Endeffekt scheißegal, Playoffs, das ist doch eigentlich das, was zählt, deswegen bin ich total bei dir. Du kannst nicht sagen, die Medien haben ihn da reingetrieben. Ey, als
dafür muss er einfach mehr erwachsener Mann dann sein. Sorry, das geht nicht. Du kannst nicht in deiner Prime sein, um MVPs spielen und dann ist dir wichtig, was fucking Kendrick Perkins und Stephen A. Smith und Skip Bayless im Fernsehen sagen. Das muss dir scheißegal sein zu dem Zeitpunkt.
Ich glaube, das ist auch. Ich glaube auch, dass ihm das scheißegal ist, sondern das ist einfach nur von so. Ja, LeBron, ist halt genau wie LeBron tätigt halt diese Aussage und weiß vielleicht auch gar nicht, oder er weiß es vielleicht schon, was für eine Riesenwelle das halt dann auch macht.
LeBron liebt es im Januar zu twittern. Wenn du seine ganze Karriere zurückgehst, kannst du immer sehen, irgendwelche Tweets im Januar, weil LeBron gerade langweilig ist oder weil er angepisst ist, dass seine Mannschaft nicht so gut dasteht oder weil er weiß, er muss jetzt zur Trade Deadline irgendwie aktiv werden. LeBron Twitter. Im Januar postet eine Sanduhr, postet vor ein paar Jahren so eine kryptische Message in Richtung Kevin Love, you need to try and fit in and not stand out. So, LeBron ist immer so ein bisschen corny im Januar, deswegen, was der gerade twittert, sollte uns eh allen egal sein.
Ja. Ey, dann schau mit mir doch gemeinsam einmal noch auf die Eastern Conference, dann können wir vielleicht mal kurz reingehen und schauen, ob die Sixers das schaffen, was da deine Meinung ist, weil aktuell steht man nämlich jetzt an der 5 bei 30-19 und direkt dahinter sind dann schon die Pacers mit 28-23, die Magic mit 27-23 und die Heat mit 26-24 und jetzt muss man natürlich sagen, ey, dir fällt halt einfach ein 35-plus-Punkte-Scorer weg, dir fällt der wahrscheinlich mit der beste Freiwurfzieher der NBA weg, dir fällt ein All Defensive Player weg und jetzt muss das Team plötzlich getragen werden von Tyrese Maxey und ich liebe Maxey, aber das kann eigentlich fast nicht gut gehen, deswegen bin ich gerade wirklich so ein bisschen im Zwiespalt und sag, ey, es könnte passieren, dass die Sixers eventuell ins Play-In müssen, wenn die Saison vorbei ist. Wie siehst du das?
Ehrlich gesagt ganz genauso. Das steht für mich fast schon außer Frage, weil no offense, aber wenn du Paul Reed jetzt starten musst statt Joel Embiid, dann hast du einfach einen riesen Qualitätsunterschied und du kannst ja auch niemand dann mehr wirklich dahinter bringen. Also ich glaube, die Sixers werden ziemlich abstürzen leider, so leid es mir tut. Und das ist schade, weil Maxey diese All-Star-Saison spielt und Embiid halt einfach, ja, diese Mannschaft getragen hat. Und ich glaube auch, dass der Spirit von Embiid wichtig war. Der war ja wirklich gerade in seiner Prime. Du hast es ja gemerkt. Du hast ja auch die Spiele gesehen. So, wenn Embiid auf dem Feld ist, der ist einfach unguardable. Keiner kann was gegen den machen. Und es überträgt sich dann auch auf die ganze Mannschaft, weil die einfach wissen so, ey, wir haben den Big Fella in der Zone. Und wenn der mit dabei ist, so, dann können wir jedes Spiel gewinnen. Und das fehlt ihnen halt jetzt komplett. Ich denke, die Pacers werden sie safe überholen. Die Magic auch. Die Heat höchstwahrscheinlich auch. Und dann bist du ja schon auf Platz 7 oder 8. Und ja, du bist auf jeden Fall ein Play. Du bist auf jeden Fall ein Play-in-Team. Und noch zu dem Thema, ob Embiid zurückkommen wird oder soll. Ich sehe das auch ehrlich gesagt so ein bisschen kritisch, weil wenn du jetzt bei der Verletzungshistorie 2 Monate, 3 Monate raus bist und dann erst wieder genau zur Playoff-Intensität zurückkehren sollst, das kann nicht der richtige Move sein. Nicht für einen 2,16 Meter großen Big Man mit schweren Knochen, um es nett zu sagen. Also Embiid hat halt auch einfach Masse. Der ist jetzt nicht fett, aber der hat einfach Masse. Und ich glaube, das schleppst du nicht plötzlich in eine Playoff-Serie, nee. Glaube ich nicht.
Und Embiid hat die letzten Jahre in den Playoffs fast immer verletzt oder angeschlagen gespielt. Und das, ich würde es auch gar nicht riskieren. Der Sommer wird sowieso super spannend, weil du hast nur 3 Spieler unter Vertrag. Und zwar Embiid, Paul Reed und Jaden Springer. Dann gibt es da noch Maxi, die Rookie Max Extension. Und dann mal schauen, wie Philly überhaupt nächste Saison aussieht. Aber ja, ist irgendwie schade, weil alle großen Ambitionen sind jetzt irgendwie, ja, dahin. Also ich habe den Sixers wirklich zugetraut in den Playoffs auch wieder, wenn alles gut läuft, dass man es vielleicht in die Conference Finals schaffen könnte, wenn Embiid auch zu 100% abruft, was er kann. Jetzt, ja, das einzige Gute, sie haben so einen großen Abstand, dass sie nicht komplett rausfallen können aus dem Play-In. Mhm. Also sie haben jetzt 10 Spiele Vorsprung auf die Nets, die stehen an der 11 mit 20-29. Also wenn das noch passieren sollte, das wäre schon ein bisschen krass. Dafür ist dann das Team Gott sei Dank noch gut genug. Aber ja, Play-In. Und dann hast du natürlich die Gefahr im Play-In tatsächlich. Vielleicht verlierst du das erste Duell, wenn du an der 7 oder 8 bist. Und dann musst du ins zweite Duell, der Gewinner aus 9 und 10. Und wenn das dann irgendwie die Hawks sind oder die Heat oder weiß ich nicht wer, ja, viel Spaß. Naja.
Also ich finde viel schlimmer, wenn du das Play-In gewinnen solltest, also das zweite Spiel, und du gehst dann irgendwie an die 8 und du spielst dann erste Runde gegen die Celtics.
Ja, weil Gott, das schaue ich nicht an. Naja,
ja, wirklich, das müsste sich auch keiner angucken. Selbst wenn Embiid dann zurückkehrt von der Verletzung, der ist ja dann in keinster Weise fit, um so eine Serie zu spielen gegen so ein krankes Team. Ja. Das ist einfach wirklich schade. Deswegen, ja, nervigster Moment oder eigentlich schlimmster Moment dieser Woche ist dieses ganze Embiid-Thema. Und das ist wirklich so schade, weil er hatte ja scheinbar schon davor die Meniskusverletzung. Das habe ich jetzt auch gelernt, dass man bei einer Meniskusverletzung erst wirklich bei der OP erst wohl feststellen kann, wie schlimm es wirklich ist.
Das ist so, ja.
Genau, erst wenn man da wirklich aufgemacht hat, vorher auf den Bildern. Es kann ein kleiner Riss sein, es kann ein größerer Riss sein, das sieht man vorher nicht. Und er hatte ja scheinbar vorher schon was dort, aber wir wissen nicht, wie gravierend das war. Und dann kommt er zurück gegen die Warriors und Kuminga fällt ihm so ungünstig aufs Knie, dass das scheinbar die Verletzung dann nochmal ein bisschen verstärkt hat. Das ist einfach so schade, ja, wirklich. Mhm. Es tut mir auch leid. Frontrunner auf MVP, Big Man in seiner Prime, einer der unaufhaltsamsten Spieler der Liga, und der ist jetzt einfach raus. Das ist bitter, ja.
Ja, Freunde, damit machen wir das zu. Wird natürlich auch die restliche Saison und vor allen Dingen auch die Playoffs und wahrscheinlich auch unsere Contenderliste nächste Woche ein klein wenig beeinflussen. Dann kommen wir jetzt zu unseren Top Trades Kandidaten, und da gibt es auf jeden Fall einige. Es gibt kleinere Namen, es gibt größere Namen. Ich habe mir einfach mal eine Liste gemacht mit 10 Spielern. Okay. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, einige Trades mitgebracht. Ich glaube, du hast gesagt, du hast eine Seite, wo ein paar Trade-Vorschläge draufstehen.
Genau, also ich habe letztendlich auch einfach ein paar Spieler mit dabei. Und da habe ich auch immer ein paar Trades, wo man drüber reden könnte. Wir müssen jetzt aber auch nicht alle 10 machen, aber so den einen oder anderen Namen. Aber ich fände es eigentlich cool, wenn wir mit deiner Liste anfangen, weil ich glaube, letztes Mal hatte ich eine Liste dabei. Mhm.
Okay, dann fang
du gerne mit deiner Liste mal an.
Dann fange ich mal mit einem Team an, wo ich eigentlich denke, dass 2 Spieler getradet werden könnten. Und das sind die Bulls. Oder 3 sogar. 3 sogar. Drei. Und zwar Alex Caruso gibt es Gerüchte. Zach LaVine gibt es Gerüchte. Und dann nach wie vor der Vertrag von DeMar DeRozan läuft auch aus. Also mich würde es irgendwie nicht wundern, wenn wir am Donnerstag hier sitzen und plötzlich heißt es Bulls Blow-Up. Boom. alle raus, DeMar DeRozan weg, Zach LaVine weg. Es gibt Interessenten, wobei Zach LaVine ja auch eine Season-Ending-Injury hat, oder? Ich glaube, der muss auch operiert werden, ist auch für die ganze Saison raus. Also deswegen würde ich fast sagen, dass Alex Caruso wahrscheinlich aktuell sogar mit der wertvollste Spieler ist, weil der hat noch Vertrag, der Vertrag ist in Ordnung, man kann dafür traden und es ist jemand, der jedem Championship-Team weiterhelfen kann. DeRozans Vertrag läuft aus und Zach LaVine ist halt jetzt verletzt, deswegen ist er wahrscheinlich der Spieler, wo sich am meisten für lohnt traden. Und die Bulls wissen das natürlich auch, die wollen 2 First-Rounder für Alex Caruso. Ich bin sehr gespannt, wer das hinlegt, das ist eigentlich komplett absurd. Hast du da irgendeinen Trade auf deiner Liste für einen von diesen 3 Kandidaten, über den wir, weil ich habe jetzt keine Trades gebastelt, aber vielleicht hast du einen, über den wir diskutieren können.
Habe ich gleich. Ich will nur einmal was zu Caruso sagen. Der letzte Bericht von Woj war, dass die Bulls gerne ein vergleichbares Paket bekommen würden für Caruso, wie es die Raptors für OG Anunoby bekommen haben. Mhm. Das scheiterte, also nochmal zur Erinnerung, die haben ja Emmanuel Quickly bekommen, RJ Barrett und ich glaube einen First-Rounder, oder? War das der Trade?
Die Picks kriege ich gerade nicht mehr zusammen.
Ich meine, ein First-Rounder und dafür kamen OG und Precious Achiuwa. Das finde ich interessant übrigens, das ist so ein Name, der total unterschlagen wird die ganze Zeit bei dieser Knicks-OG-Verpflichtung, dass da Precious auch noch mit dabei war, der auch wirklich gut spielt. Das ist voll der Sleeper für die Knicks, aber das ist ein anderes Thema. Genau, das Problem bei der Caruso-Situation, ich bin mir sicher, viele Teams hätten kein Problem damit, einen ordentlichen Preis zu zahlen für Caruso. Das Problem ist, Caruso verdient nur 9 Millionen. Das heißt, du kannst da ja gar nicht wirklich mit den großen Spielern kommen, weil du sofort sein Gehalt übersteigst. Weißt du? Und das ist irgendwie ganz spannend. Ich habe für Caruso jetzt erstmal keinen Trade. Ich kann dir aber sagen, dass die ganze NBA ihn gerne hätte und die Lakers sich so hart in den Arsch beißen müssen für immer, dass die den damals haben gehen lassen. Weil jetzt versuchen sie alles daran, dass sie ihn wiederbekommen. Und damals hätten sie ihn einfach signen können.
Ja, hätten sie. Also das ist, glaube ich, nach wie vor einer der schlechtesten Moves von Rob Pelinka in seiner Amtszeit bei den Lakers, dass er das nicht gemacht hat. Ja, ich meine, so ein Paket ist komplett unrealistisch. Also du bekommst ja nicht Quickley, der ein unglaublich vielseitiger Two-Way-Guard ist, ein RJ Barrett, der, keine Ahnung, immer noch ein Talent ist mit einem extrem hohen Ceiling und da noch Picks obendrauf. Also ich liebe Alex Caruso wirklich auch, aber irgendwann muss man dann auch mal sagen, hey, Leute, chillt mal. Und ich habe jetzt gerade eben auch nachgeschaut. Also Caruso hat jetzt noch nächstes Jahr Vertrag und der ist teilgarantiert. Man kann aber den zum vollgarantierten Jahr machen. Und dann wird der 2025 auch schon wieder unrestricted. Also der hat jetzt auch nicht die unendliche Laufzeit. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ihnen da wirklich jemand 2 First-Round-Picks hinlegt. Vor allen Dingen die Contender haben meistens gar nicht so viele First-Round-Picks. Also ich bin mal gespannt. Aber genauso bin ich auch gespannt bei DeMar DeRozan, weil ich mir so denke, willst du den einfach so ziehen lassen? Aber der verdient natürlich auch 28,6 Millionen. Kein Contender kann da eigentlich ein Angebot machen. Also diese 28,6 Millionen zu matchen beim Ingoing und Outgoing Salary funktioniert ja auch nicht. Deswegen, ich bin gespannt.
Ich hab da einen Trade für. Ich habe für DeMar DeRozan hier einen Trade. Der ist vom Bleacher Report vorgeschlagen. Und zwar würfelst du aber 2 Spieler zusammen. Du würfelst DeMar DeRozan und Andre Drummond zusammen, der ja auch immer so ein bisschen in Trade-Gerüchten jetzt mit drin war. Also kleinere Trade-Gerüchte, aber immerhin. Also DeRozan und Andre Drummond zu den Rockets. Und dafür bekommen die Bulls Jayshon Tate, Jeff Green, Jock Landale und Boban Marjanovic einen 24er First-Rounder über Brooklyn und ein 24er Second-Rounder und noch den, also 2 Second-Rounder, ein First-Rounder, Jayshon Tate, Jeff Green, Jock Landale und Boban Marjanovic würdest du bekommen. Ja.
Sind jetzt nicht die ja, aber warum, also ich, machen das die Rockets? Yeah. So, die Rockets sind nicht im Win-Now-Modus, sind kein Competitor im Westen und also ich meine, die Spieler, die du abgibst, das ist jetzt auf jeden Fall verkraftbar, aber DeMar ist alt, DeMar hat einen auslaufenden Vertrag, er macht dich, es ist jetzt nicht der Move, der dich dann irgendwie zum Contender würde ich nicht machen, ehrlich gesagt, anstelle der Rockets, oder?
Ja, also das, was dafür spricht, du gibst halt wirklich nicht besonders viel ab, Das ist einmal schon nicht schlecht. Dann hast du halt mit Drummond auch noch dir irgendwie einen ganz fähigen Center gesneakt. Du hast sowieso ja auch einen Trade jetzt schon gemacht mit Steven Adams, dass der jetzt mittlerweile bei den Rockets Stimmt. ist, auch wenn der ja auch Season-Ending-Injury, glaube ich, hat, aber der ist dann nächstes Jahr am Start. Dann hättest du einen Frontcourt mit Drummond und Adams. Das ist eigentlich ziemlich stark, weil du halt viel Rebounding, viel Größe, viel Kraft irgendwie am Start hast. Aber ja, es ist jetzt auch nicht der Trade, der mich ehrlich gesagt vom Hocker haut für beide Parteien. Und ich bin schon bei dir. Also DeRozan finde ich halt auch eine schwierige Personalie, weil eben, wie du schon gesagt hast, also zum einen, er verdient eine Menge, 28 Millionen, ist aber nächstes Jahr unrestricted free agent. So, ja. Also welcher Contender hätte ihn gerne jetzt zu diesem Preis, will so viel abgeben, damit er ihn ja traden kann, nur um dann ein paar Monate später zu sehen, dass er unrestricted free agent ist. Also da könnten die meisten Contender eigentlich auch sagen, ja okay, dann warten wir halt bis zum Sommer.
Ja, also ich würde den Trade nicht machen, auch ja. wenn, nee, ich würde ihn nicht machen, um das Thema einfach abzuschließen. Ne? Ich habe jetzt gerade auch so darüber nachgedacht, welche anderen Teams gibt es noch, die auch für DeMar traden könnten, halt auch einfach Tanking-Teams. Aber dann denke ich mir halt auch immer so, es macht eigentlich viel mehr Sinn, für Zach LaVine zu traden. Und da bin
aber
ich auch
Zach LaVine ist Season-Ending. Zach LaVine ja. wird nicht spielen.
Ja, und deswegen habe ich ein Team, die sagen, das ist uns scheißegal, ob der eine Season-Ending-Injury hat, weil wir brauchen den einfach fürs nächste Jahr. Es tut uns gerade überhaupt nicht weh. Ich glaube, es wird einen Trade geben mit den Pistons. Das sagt mir irgendwie mein Gefühl. Ich sag, die Pistons gehen für Zach LaVine, weil die brauchen einfach an der Seite von Cade Cunningham, sie brauchen einfach einen fähigen Shooting Guard, der offensiv kreieren kann. Und ich glaube irgendwie, die werden diesen Move machen für Zach LaVine, sagen dann, egal, Season-Ending, wir setzen dich auf die Bank. Wir tanken sowieso, die Saison ist komplett für den Arsch. Was hältst du davon? Glaubst du das auch, dass die Pistons dafür gehen für Zach LaVine? Und die könnten natürlich auch Picks abgeben, weil die Bulls sind ja auf der Suche nach Picks und vielleicht auch nach dem ein oder anderen jungen Spieler. Vielleicht kann man auch irgendwie, keine Ahnung, Joe Harris hat einen Vertrag von 20 Millionen. Also es wäre auch gar kein Problem, den Vertrag von Zach LaVine zu matchen für die Pistons, um auch das kurz mit reinzuwerfen.
Also die Pistons sind auch der Name, den man die letzten Tage immer wieder gehört hat in Verbindung mit Zach LaVine. Ich glaube, dass das wirklich der stärkste Kandidat war. Da gab es ja viele Berichte. Ich habe so ein bisschen gelacht, weil ich eben das gesehen habe, so okay, Pistons sind interessiert an Zach LaVine, bla bla. Und dann plötzlich heißt Season-Ending-Injury und dann dachte ich schon, der hat denen so mitteilen wollen, so ey, ich will auf keinen Fall bei euch spielen, da lasse ich mich lieber operieren und bin jahrelang raus mit Reha. Nee, aber an sich macht es schon Sinn. Du könntest traden für Bojan Bogdanovic, der hat ja auch einen relativ hohen Vertrag. Du könntest Bojan Bogdanovic, James Wiseman und einen First-Rounder mit reinwerfen. Und das wäre dann dein Trade für Zach LaVine. Das würde von den Gehältern aufgehen.
Kilian Hayes möchte übrigens auch weg. Weiß ich nicht, ob du das gesehen hast. Sein Camp hat gesagt, ey,
habe ich
hier.
Gesehen. Genau. Ja, ich glaube, Ulm hat wieder einen Platz frei, falls er nochmal zurückkommen will.
Ja, also, das kann ihm auch so scheißegal sein. Ich sehe gerade 7,4 Millionen verdient der. Ey, du musst es echt bloß einmal in diesen Roster schaffen, Mann. Und du bist eigentlich, du hast eigentlich ausgesorgt. Einfach wieder zurück nach Deutschland sagen, easy peasy, passt. Ja. 4 Millionen eingecashed.
Ja, dann zieh doch durch, Max. Dann schaffst du halt jetzt
zieh
einmal
du
kurz
durch.
In so einen Roster-Spot. ja, ey, Kilian Hayes, wildes Thema. Das ist krass. Ja. Der hat einfach, also, ich weiß nicht, wer dem nochmal eine Chance geben wird. Die Pistons auf jeden Fall nicht. Und der will ja scheinbar auch nicht dort bleiben. Aber der hat halt einfach jetzt in 3 Jahren, finde ich, nicht einmal bewiesen, dass der wirklich ein NBA-Spieler ist.
Mhm. Ja, ich muss aber auch sagen, ich würde das Team echt, also ich würde es mir gerne ansehen. Cade Cunningham, Zach LaVine, dann Ausar Thompson vielleicht irgendwie auf der 3. Du hast Jalen Durant für die 5. Dieses Team ist dann natürlich immer noch weit davon entfernt, irgendwie... Ja, keine Ahnung, um die Play-In-Plätze zu spielen. Ja, wobei mit Zach LaVine kriegst du vielleicht ein bisschen mehr Scoring.
Dann hast du ja noch Isaiah Stewart, du hast noch Jaden Ivey, also du hast schon ein geiles Team. Wir sagen ja immer wieder, Detroit ist eigentlich ein geiles Team. Und ich habe auch wieder einige Detroit-Spiele gesehen, wo die drin waren in den Spielen bis zu den letzten Minuten. Und dann verkacken sie es halt immer, weil sie einfach ein bisschen blöd spielen. Aber wenn da irgendwann mal der Knoten aufgeht, und Cade vielleicht einfach konstant wieder da ist, dann mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen, dass Detroit eine gute Mannschaft sein kann. Und mit LaVine auf jeden Fall auch. Ja, es würde mir an sich gefallen. Bojan wäre dann in Chicago. Ich weiß nicht, ob sie dann mit ihm quasi weitermachen wollen würden oder ob sie ihn direkt weiter dealen würden, aber man würde halt einen sehr wertvollen Pick wahrscheinlich rausschlagen.
Würdest du anstelle der Bulls Auge machen auf einen jungen Spieler, so einen Jaden Ivey, dass du sagst, hey, den möchte ich da noch irgendwie mit drinnen haben, oder ja, würde dir das reichen, einfach ein älterer Spieler, auslaufender Vertrag und ich will einfach nur Picks, weil ich bin immer so ein Fan davon, okay, wenn ich in den Neuaufbau gehe, ich kann so 1 Million Picks haben, aber ich brauche ja irgendwie junge, talentierte Spieler und ich glaube, ich würde schon mal so anklopfen bei Detroit, hey, also wenn ihr Zach LaVine haben wollt, ich will Jaden Ivey, weil die anderen geben sie nicht ab, also Kate Cunningham und Jalen Duren. Aber ich glaube, auf Jaden Ivey würde ich schon mal so anklopfen und fragen, wie sieht's aus?
Also laut den Berichten hier heißt es, dass die Pistons gerne, nee, sorry, dass die Bulls gerne einen der jungen Detroit-Spieler hätten. Da ist zur Auswahl Cunningham, Jalen Duren, Ozar Thompson, Jaden Ivey. Das sind die vier, die wohl angefragt wurden. Ja. So wie es im Moment aussieht, werden die Pistons aber keinen von denen wirklich available machen. Und es bleibt dann halt immer die Frage, wer ist sonst dein Abnehmer für Zach LaVine? Also wer gibt dir sonst irgendwas und wer will ihn überhaupt? Das frage ich mich wirklich immer. Also ich weiß, dass der ein unglaublich begabter Offensivspieler ist, aber viel mehr halt auch nicht. Und der hat ja noch nie Winning Basketball wirklich gespielt. Der spielt Zero Defense. Der war lange jetzt nicht mehr die Nummer 3 Option, die er vielleicht aber sein müsste bei einem Contender. Also die meisten Contender haben ja einen super One-Two-Punch und brauchen dann so die dritte oder vierte Scoring-Option. Ich weiß nicht, ob Zach LaVine das sein kann. Und ich weiß nicht, ob dir das viel bringt, wenn er trotzdem absolut keine Defense spielt.
Ja. Ich habe übrigens Angst davor, dass Daryl Morey bei den Sixers einen Panic-Move macht. Jetzt wegen der Embiid-Verletzung, dass er vielleicht sagt, auch hier, scheiß auf die Season-Ending-Injury, sagt, die Saison ist wahrscheinlich sowieso, wir werden unsere großen Ziele nicht erreichen und wir sind im Sommer dann halt auch einfach out of players, kann man wirklich so sagen. Ja. Und dann sagt, hey, wann kriegen wir mal die Möglichkeit, dann so einen Scorer wie Zach LaVine zu bekommen? Und ich mag Zach LaVine bei den Sixers einfach nicht. Ich glaube auch nicht, dass es passiert, aber so 1% ein bisschen Schiss habe ich, dass Daryl Morey vielleicht irgendwie einen dummen Move macht jetzt wegen dieser Embiid-Verletzung. Das wollte ich ja einfach noch mit reinwerfen, müssen wir jetzt nicht irgendwie ausdiskutieren. Okay, dann haben wir, das war jetzt eigentlich voll der Bulls-Trade-Talk, weil es gleich drei Spieler waren. Dann werf ich mal den nächsten Spieler in den Raum und dann gehen wir zu den Golden State Warriors und zwar Wiggins. Ich glaube, Wiggins wird zu 100% getradet zur Trade-Deadline. Es gibt natürlich noch den anderen Namen, Klay Thompson. Klay Thompson wurde heute Nacht, für euch vorgestern Nacht, wurde zur Crunch-Time gebencht gegen die Brooklyn Nets und man muss der Typ wirft manche Backsteine, wo du dir denkst, ey, wo ist bitte der alte Klay Thompson? Also seine Defense, okay, dass das dann irgendwann weggeht und seine Athletik, aber auch die Würfe, manche Spiele schaue ich mir echt an und würdest du mir sagen, das ist einer der besten Shooter of all time, würde ich sagen, okay, sehe ich nicht. Aber reden wir erstmal über Andrew Wiggins, wird er getradet, ja oder nein?
Ja, 100%. Die Frage ist, die Warriors wollen nicht mit ihm weitermachen. Ich habe einen Trade, kann ich dir direkt sagen.
Mit den Nets?
Nee, nicht mit den Nets, sondern mit den Blazers. Und zwar, die Blazers geben ab Jeremy Grant und bekommen dafür Andrew Wiggins und Moses Moody. Würdest du machen oder nicht?
Ja, würde ich machen. Ja. Jeremy Grant ist ein guter Spieler, glaube ich, würde bei den Warriors auf jeden Fall reinpassen und
Moses Moody. Mehr Defense, konstantere Offense, ist glaube ich ich glaube Wiggins ist sogar immer noch jünger, das ist total krass, wie jung immer Wiggins ist, aber ich glaube auch, ich würde voll bei den Warriors darauf gehen und Moody hat nie wirklich diesen Schritt gemacht wie Kuminga, dass ich sage, der ist konstant bei uns in der Formation. Und irgendwann musst du auch mal drauf scheißen und sagen, okay, dieses Experiment mit den ganzen jungen Spielern ist gescheitert. Wir haben einen da rausbekommen, das Kuminga, und die anderen haben es halt nicht gepackt. Weder Wiseman noch Moody.
Und da muss man auch ehrlich sein, dass Steve Kerr einfach, er liebt Podziemski. Wenn ich Moses Moody wäre, würde ich mir einfach denken, ey, ich bin jetzt hier schon 3 Jahre und jetzt spielt hier andauernd Podziemski. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? So. Deswegen, ich glaube, Moses Moody ist wirklich der Spieler, den man mit abgeben sollte. Also ich würde es sofort machen. Jeremy Grant ist ein 20-plus-Punkte-Scorer mit 40% from downtown. Das wäre für die Warriors ein big move. Geiler Trade.
Ja, und du hättest halt bei den Blazers die Möglichkeit, Moody ganz anders zu entwickeln Und da könnte der vielleicht wirklich dann dieser 3-and-D-Spieler werden oder diese 3-and-D-Waffe, was er bei den Warriors nie werden konnte. Ja, den Trade finde ich auch ganz geil.
Schau mal kurz rein, Wiggins. Ach ja, der hat ja erst seine Extension unterschrieben, stimmt. Ja, aber die ist trotz allem nicht so katastrophal wie die von Jeremy Grant. Der hat richtig abkassiert. Würde dir das anstelle der Blazers reichen? Oder würdest du sagen, ich möchte noch einen Pick? Bin ich gerade im Überlegen. So, weil wie Wiggins gerade eben spielt, ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ein Spieler für die Tonne. So blöd das jetzt auch klingen mag. So, Wiggins, Moses Moody, ich glaube, mir wird noch irgendwie, wenn es nur, keine Ahnung, Second-Round-Pick ist oder so.
Ich habe das Gefühl, das hängt ein bisschen damit zusammen, wie du es verkaufst. Weil Andrew Wiggins ist eigentlich nicht so ein Lappen, wie er halt gerade dargestellt wird. Er spielt nur gerade so. Aber also, sorry, das ist immer noch ein Typ, der irgendwie vor 2 Jahren in den Playoffs der beste Spieler neben Steph Curry bei dem Championship-Team war. Es kann jetzt auch nicht sein, dass der jetzt komplett Basketballspielen verlernt hat und nur noch schwach ist. Das ist ja nicht so. Sondern der hat ein Formtief. Vielleicht ist es auch die Umgebung in Golden State. Vielleicht ist es der Druck in Golden State. Und vielleicht würde ihm das total gut tun, jetzt zu einer Mannschaft zu kommen, wo er eben überhaupt keinen Druck verspürt. Und du hast halt Moody auch noch dabei als jungen Spieler. Ich weiß nicht, ob ich da noch einen Pick rausbekommen würde. Wie gesagt, das hängt ein bisschen davon ab, wie du Wiggins verkaufst und wie viel man an Wiggins glaubt. Und ich glaube schon, dass immer noch einige GMs Fan sind von Wiggins und sagen, ey, bei uns wird der wieder aufblühen.
Okay. Kurz, Klay Thompson, was glaubst du? Ja, nein, Extension, was passiert bei ihm?
Ey, ich kann es überhaupt nicht sagen.
Er spielt wirklich, er spielt so schlecht, das ist Wahnsinn. Ja.
Ich weiß, das weiß ich, das steht außer Frage. Er hat auch heute Nacht dann so ein Zitat irgendwie gehabt, so, dass es ihn selber voll abfuckt, dass er weiß, dass er nichts mehr auf dem Feld so zu suchen hat oder dass er versteht, warum er auf der Bank sitzt, und er weiß aber halt, dass er mal einer der besten Spieler der Liga war und dass ihn das total fertig macht. Also, das kann auch sein, dass der jetzt so ganz schlecht altert und so relativ schnell aus der Liga raus ist, wenn der diesen Switch nicht findet, dass er einfach eine kleinere Rolle akzeptiert. Weißt du? Das ist eigentlich ganz wichtig.
Vielleicht ist es für die Warriors aktuell sogar das Beste, was ihnen passieren kann, weil in Vertragsgesprächen Klay hat gerade nichts auf seiner Seite. Wenn der mir gegenüber sitzt, dann sage ich, Klay, du bist eine Legende, wir lieben dich alle, lass uns über die Kohle reden, wir verlängern dich. Und dann, was will Klay dann sagen? Ja, ich hätte gerne 3 Jahre und 100 Millionen. Dann lege ich ihm einfach mal den Zettel hin, Game Lock, die letzten 20 Spiele. Dann sage ich, also schau mal drauf und dann überleg nochmal, 3 Jahre, 100 Millionen, vielleicht denkst du nochmal drin. Wäre voll der Assi-Move, so voll im Psychospielchen.
Also wir hätten hier einen Minimum-Vertrag und hier ist ein Max-Vertrag und du kannst immer selber entscheiden, was du glaubst, welchen du wert bist.
Ja, deswegen, das wäre dann voll der Assi-Move. Ja, ich bin auch gespannt, wie es mit Klay Thompson weitergeht. Also entweder man einigt sich mit ihm oder sollte man das nicht hinbekommen, dann müsste man ihm eigentlich im Optimalfall traden. Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, die Warriors kriegen das nicht hin. Die bringen es einfach nicht übers Herz, Klay Thompson zu traden. Deswegen hoffe ich einfach, dass man ihm eine Extension gibt, die einigermaßen normal ist, nicht overpaid ist, weil die Warriors müssen auch, was Björn gerade gesagt hat mit dem Switch, sie müssen irgendwann diesen Switch schon hinbekommen. Also Veteranen zu haben ist ja nice, aber wenn deine Wets einfach alle, keine Ahnung, scheiße viel Geld verdienen, dann hast du halt auch nie Cap Space, Cap Room für jüngere Spieler. Naja, machen wir da mal die Warriors zu und gehen zu einem Kandidaten. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du denkst. Miles Bridges. Und da schwebt natürlich noch was ganz anderes mit. Und zwar, ja, die Geschichte ist auch schon 2 Jahre her, oder? 2 Jahre ist es, glaube ich, mit seiner Frau her. Dementsprechend hat er damals auch dann bloß das Qualifying Offer von den Hornets angenommen. Ich muss mal ganz kurz reinschauen, was der gerade eben verdient. Ich glaube 8 Millionen, oder?
Ich glaube 6, war sicher. 7,9, ja.
7,9 Millionen, genau. Und das größte Gerücht, was ich gerade eben wirklich mitbekomme, das sind die Suns. Also, dass die Suns quasi einen Move machen wollen für Miles Bridges, wie siehst du das? Also ich glaube, dass Miles Bridges tatsächlich getradet wird, weil die Hornets auch schon so ein bisschen durch die Blume haben, wie sagt man, durch die Blume gesagt haben, verlauten lassen, was auch immer. dass man nicht so wirklich mit ihm weiter plant. Der Charakter ist schwierig. Er ist aber natürlich einfach trotz allem ein guter Basketballspieler. Also das müssen wir halt auch einfach hier als Basketball-Podcast einordnen. Miles Bridges macht jedes Team und vor allen Dingen, wenn es ein Contender sein sollte, egal welcher Contender, besser. Und er hat halt nur diesen kleinen Vertrag und das ist tatsächlich machbar. Das ist fast für jeden Contender machbar. Das ist eigentlich das Wilde. Deswegen, wie siehst du ihn? Wird er getradet? Und wenn ja, wird er zu den Suns getradet? Und falls das passieren sollte, sind die Suns dann plötzlich unbeatable? Oder keine Ahnung, wie siehst du das?
Ich wüsste gerne erstmal die Erklärung, was bringt er den Suns? Weil er ist ja, so wie ich ihn wahrnehme, auch ein reiner Scorer eigentlich. Er ist jetzt kein Verteidiger wirklich. Er ist niemand, der das Spiel aufbaut. Er ist niemand, der viele Assists spielt. Er ist kein herausragender Rebounder, außer ich habe jetzt was nicht mitbekommen. Der ist einfach ein Scorer.
Ja.
Warum brauche ich in Phoenix jetzt genau Scoring? Die Mannschaft, die schon 3 Elite-Scorer hat.
Warum?
Das ist schon mein erster Punkt.
Ich mache jetzt einfach einen Spaß. Warum hat man für Bradley Beal getradet, obwohl man Devin Booker und Kevin Durant hatte schon?
Ja,
so,
absolut.
Weißt du, das ist einfach so die Mentalität der Phoenix Suns. Ja, wir wollen einfach 5, 30 plus Punkte Scorer, keine Defense. Nurkic wird auch noch ausgewechselt durch, weiß ich nicht, keine Ahnung wen. Aber ich verstehe deinen Punkt. Ich weiß auch nicht, warum Miles Bridges. Also es ist ein athletischer Spieler, der auch kein schlechter Verteidiger ist, der natürlich auch eine gewisse Größe mitbringt und Rim Pressure. Aber
ist er kein schlechter Verteidiger oder ist er ein Typ, der auf dem Papier verteidigen könnte, es aber nicht tut? Also weil ich gebe es aber auch ehrlich zu, so ich gucke mir jetzt nicht viele Hornets-Games an, aber ich bin noch nie weggegangen von einem Hornets-Game und dachte, weißt du, wer ein guter Verteidiger ist? Miles Bridges.
Ja, ich finde das immer schwierig, bei solchen Teams zu beantworten, weil das halt generell einfach ein defensiv unglaublich schlechtes Team ist. Und dann siehst du halt auch, selbst wenn du individuell ein guter Verteidiger bist und auch die Anlagen mitbringst, du siehst eigentlich fast immer schlecht aus. Und du könntest jetzt auch, Rudy Gobert würde wahrscheinlich sogar die Hornets zu einem einigermaßen guten Defensivteam machen durch seine Rim Protection. Aber als Perimeterverteidiger siehst du halt scheiße aus bei so einem Tanking-Team. Deswegen, ich würde schon sagen, er bringt schon die Anlagen mit, um solider Verteidiger zu sein. Und trotz allem sehe ich irgendwie dann nicht den Benefit, weil das Scoring läuft einfach über Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal und dann ist Miles Bridges deine vierte Option. Und ich glaube auch, dass die Suns-Fans da nicht der große Fan davon sind, weil das ist halt auch, es ist halt ein Charakter, den man sich da mit ins Haus holt, der halt eigentlich die letzten 2 Jahre nicht viel Positives mitgebracht hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe dieses Gerücht einfach nur überall gelesen und dachte mir, wir reden mal kurz drüber. Aber jetzt haben wir es ja eingeordnet, dass es eigentlich nicht so viel Sinn ergibt für die Suns, oder?
Also ich würde schon sagen, dass seine größte Stärke ist das Scoring. Deswegen ist er in der NBA. Das soll er machen bei einer Mannschaft. Und wenn ich schon KD, Booker und Beal habe, dann brauche ich das meiner Meinung nach nicht. Ich würde bei den Suns zum Beispiel viel lieber jemanden sehen, der einfach ein bisschen Size bringt, der ein bisschen Defense mitbringt, der Rim Protection mitbringt. Und das ist Miles Bridges meiner Meinung nach nicht. Da fällt mir zum Beispiel eher jemand ein von den Wizards. Und bei den Wizards ist irgendwie spannend, weil so wie ich das gehört habe, es gibt zwar viele Spieler, die available sind, die interessant wären. Tyus Jones, Kyle Kuzma, Daniel Gafford. Aber die Wizards fahren quasi im Moment so einen Film, wo sie sagen, ey, wir können, wir müssen aber nicht. Ja. Und das ist irgendwie ganz spannend. So, die haben schon ganz klar kommuniziert, weil schon andere Teams haben angefragt für Kuzma und die sagen, ey, wir haben gar kein Interesse, wirklich den zu moven. Wenn das krasse Angebot kommt, dann würden wir es vielleicht nehmen. Aber solange jetzt nicht das Mega-Angebot kommt, chillen wir einfach. Dem geht's gut hier, der macht hier seine Punkte, der ist happy. Wir können den auch wann anders traden. Aber der Spieler, an den ich jetzt gedacht habe, zum Beispiel für die Suns, wäre Daniel Gafford gewesen. Also weil der gefällt mir richtig gut und der bringt die Size mit, der bringt die Defense mit, der wirkt wie jemand, der Bock hat, jetzt mal Winning Basketball zu spielen. Und der hat nicht diesen ganzen Ballast mit dabei wie in Miles Bridges. Und der ist wahrscheinlich auch noch leichter zufriedenzustellen dann einfach auch in deiner Mannschaft. Weil ein Bridges war kurz davor, einen Max-Deal zu unterschreiben und will eigentlich sowas wie ein Franchise-Player sein. Ich weiß auch nicht, wenn du dir den holst und sagst, du bist jetzt die vierte Option hinter den ganzen Alten hier. Ich weiß gar nicht, ob der das so feiert aus seiner Perspektive. Und ein Gafford wäre da, glaube ich, deutlich mehr, also viel, viel leichter zu handeln und würde mehr die Dinge bringen, zum Beispiel, die die Suns jetzt brauchen.
Vor allen Dingen die Schwachstelle adressieren, die die Suns einfach haben. Das ist einfach auf der 5, dass Nurkic auch in den Playoffs wahrscheinlich nicht gegen jedes Matchup spielbar ist. Seine Defense halt manchmal auch wirklich schwach ist. Deswegen, ich bin total bei dir. Also auch, also wenn die Suns einen Move machen sollten, dann eigentlich wirklich für einen Fünfer, der defensiv stark ist, der Rebounding mitbringt, eine Scoring, der vielleicht einfach abrollen kann und vielleicht aus dem Short Roll heraus irgendwie mal einen guten Pass spielen kann. Aber ansonsten, denke ich auch, also Miles Bridges. Mir fällt jetzt aber auch ehrlich gesagt kein anderes Team ein, was da großartigen Move machen möchte, könnte. Gibt es noch einen anderen Contender, wo ich mir denke, da könnte er gut reinpassen? Die Clippers brauchen ihn nicht, die Nuggets brauchen ihn nicht.
Die Mavs?
Ja, stimmt, die Mavs sind das andere Team, ja, wo es die Gerüchte gibt. Boah, ich glaube, die Mavs-Fans haben gar keinen Bock. Also ich habe das schon so ein bisschen durch die Blume mitbekommen. Miles Bridges ist jetzt natürlich auch nicht der beliebteste Spieler, aber...
Hey, und du hast schon Kyrie, das ist schon so ein Krisenherd und der ist im Moment unter Kontrolle. Also sei da mal froh, dass das überhaupt funktioniert hat, dir den ins Boot zu holen. Und jetzt da jemand wie Bridges mit der Vergangenheit reinzubringen, fände ich ehrlich gesagt ziemlich schwierig. Aber der würde vom spielerischen Fit her, würde der den Mavs das geben, was die Mavs gerade auf jeden Fall brauchen.
Ja.
Jetzt werfe ich dir mal ein paar Namen hin.
Und hau rüber.
Du sagst mir, wen du davon spannend findest. Oder eigentlich zwei Spieler. Einmal Bruce Brown, einmal, wo habe ich ihn? Malcolm Brogdon.
Ja.
Glaubst du, beide wäre, also Bruce Brown, muss man dazu sagen, wurde ja quasi jetzt schon getradet. Er war ja in dem Siakam-Trade, ist jetzt gerade in Toronto, will da aber wohl auch nicht bleiben, möchte weiter getradet werden. Und sicherlich wollen ihn auch der ein oder andere Contender. Und Brogdon sollte ja eigentlich ursprünglich zu den Clippers getradet werden. Der Trade hat dann nicht funktioniert, weil die Clippers gesagt haben, hey, habt ihr mal den seine Krankenakte gesehen, wir wollen den nicht. Und daraufhin wurde er zu den Blazers getradet, wo er seitdem richtig gut spielt, wo wir gedacht haben, er wird so ein bisschen der Bankspieler hinter Scoot Henderson, aber Scoot hat sich halt überhaupt nicht so entwickelt, wie wir dachten. Und deswegen spielt Brogdon sehr, sehr viel und spielt auch gut. Denkst du, Brogdon und Bruce Brown finden neues Zuhause jetzt vor der Trade-Deadline?
Also bei Brogdon bin ich mittlerweile, ich glaube, die behalten ihn erstmal, weil der Vertrag ist relativ schwierig weiterzubekommen. Der verdient jetzt auch nicht allzu wenig. Und ich glaube, Scoot hat sich echt verbessert, was mich total für ihn freut. Also Scoot Henderson hatte wahrscheinlich von allen Rookies mit den schlimmsten Saisonstart. Aber ich glaube, es ist ganz gut, als Alternative Malcolm Brogdon noch zu haben oder auch einfach jemand als, ja, der auch diese Erfahrung mitbringt. Deswegen, ich denke mal, da sagt mir irgendwie mein Bauchgefühl, es gibt keinen Trade. Bei Bruce Brown, denke ich, gibt es einen Trade. Das ist das Einzige nur, wo ich mir auch wieder denke, der Vertrag ist halt auch relativ hoch. Also Bruce Brown möchte man ja eigentlich weiterbekommen. Oder er möchte wahrscheinlich bei einem Contender spielen. Aber wahrscheinlich werden die Raptors ihn halt auch zu einem anderen Team verfrachten, die gute Picks haben. Also da wird jetzt wahrscheinlich nicht bei irgendeinem Contender landen. Deswegen, ich sage, Brogdon wird nicht getradet und Bruce Brown wird getradet für einfach Salary Filler, die das Cap Space ausfüllen, was Bruce Brown halt auch als Outgoing Salary mitbringt. Und dann wahrscheinlich ein Pick. Bruce Brown hat eine Team Option. Das heißt, der Vertrag ist halt auch super geil und flexibel. Du kannst da als Team dann entscheiden. Deswegen Bruce Brown wird getradet. Weiß nicht, vielleicht ist er jemand für die Rockets. So Spielertypen kannst du eigentlich fast nie genug haben, weil wir da jetzt auch gerade, was hast du vorhin gesagt? Jeff Green? Jock Land, das würde tatsächlich gehen.
Ja, Jason Tate und sowas.
Ja. Genau, das wäre ein Team, was gehen würde. Ich schau mal gerade noch durch. Gibt es noch ein anderes Team?
Also, die haben jetzt hier die Knicks. Ich finde aber, dass die Knicks im Vergleich zu den meisten Teams halt schon viel seinen Spielertyp haben. Also so ein Guard, der schießen kann, der verteidigen kann. Ich finde, davon haben die Knicks halt schon eine Menge. Was die Knicks eher bräuchten, wäre ja wirklich nochmal jemand, der auch wirklich den Spielaufbau übernehmen kann, wenn Brunson mal auf der Bank ist, der ein Spiel leitet und führt von der Bank. So jemand wie Dennis Schröder eher. Weil, also Bruce Brown ist für mich eher ein Shooter, ein Scorer. Weißt du, der ist niemand, der den Ballvortrag übernimmt, wenn Brunson auf der Bank sitzt.
Die Knicks, also wenn die, glaube ich, für einen Spieler traden, dann muss es halt jemand sein, der die Rolle von Quickley irgendwie ausfüllen kann. Genau. Da merkt man halt einfach, dass der fehlt. Ja, Brockton. Ja, das ist einfach so vom Vertrag her. Ich muss mal
Brockton kurz wird hier nach Philly übrigens getradet auf meiner schlauen Website.
Ja, ist, hältst. Das wäre sogar noch ein Trade, wo ich sagen würde, das wäre in Ordnung, wenn man sagt, man schmeißt vielleicht irgendwie von den ganzen auslaufenden Verträgen.
Ja, die meinen hier Marcus Morris, KJ Martin, Jaden Springer und ein 26er First-Round-Pick.
Mhm. Das könnte schon sein, würde ich vielleicht auch gar nicht so schlecht finden, weil Brockton ist wirklich ein guter Spieler. Ich glaube auch, dass Brockton und Maxi nebeneinander funktionieren können.
Ja,
also das könnte sein. Wobei es auch scheiße wäre, die haben doch, glaube ich, Marcus Morris Senior den Key of the City oder sowas übergeben bei dem einen Spiel. Und dann tradest du ihn einfach wieder, weiter. Das wäre dann auch wieder so ein geiler Move von den Sixers. Ich bin gerade echt
Wem haben die den Key of the City gegeben? Marcus Morris?
Ja, ich glaube, so. Marcus Morris ist.
Der kommt ja aus Philly.
Ja, genau, richtig. Der kommt aus Philly. Deswegen wäre das so ein bisschen. Hier ist übrigens der Schlüssel der Stadt und wir traden dich weiter zu dem Blazer.
Oh Gott, stimmt. Das ist
in der NBA ist alles möglich. Nee, ich bin gerade tatsächlich nochmal bei Bruce Brown. Ich will irgendwie ein Team finden, wo wir beide sagen, das passt für ihn. Wäre er vielleicht auch jemand für die Golden State Warriors?
Ja, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall.
Ich glaube, Bruce Brown bei den Warriors, das würde. Ich guck mal kurz rein. Gary, der machst du wahrscheinlich auch für Wiggins. Also da gefällt mir dein Trade besser mit Jeremy Grant. Aber wenn du Jeremy Grant jetzt nicht bekommen würdest, dann würde ich sagen, dann wäre Bruce Brown auf jeden Fall auch noch ein Spieler, der doch. Bruce Brown in Warriors Jersey könnte ich mir gut vorstellen. Die anderen Teams, weiß ich nicht. Glaube ich. Was ist mit den Pelicans? Pelicans haben, glaube ich, gute Verträge zum.
Pelicans haben auf jeden Fall eine Menge zum Traden.
Aber die bräuchten eigentlich auch, nochmal einen Point so Spielertyp. Guard, ne? Ja, die bräuchten auch eher so jemanden Richtung Point Guards.
Oder Dennis.
Ja. Deswegen, okay, wollen wir noch, weil über die haben wir jetzt noch gar nicht geredet und die Lakers-Fans sind wahrscheinlich gerade schon so, ey Jungs, also redet ihr jetzt noch über die Lakers oder soll ich einen Pott ausmachen? Aber ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was bei den Lakers passieren wird. Es wird ein Name wirklich auf den Markt gespült und die Lakers haben Interesse. Es ist egal, welcher Name. Auch jetzt wieder, ich weiß nicht, ob du das mit Marcus Smart mitbekommen hast, mit den Memphis Grizzlies.
Ja, anscheinend machen sie auch.
Genau. Gabe Vincent ist übrigens nochmal einen weiteren Monat raus. Also das war das größte Missverständnis ever. Ich glaube auch nicht mehr, dass er eine große Rolle spielen wird bei den Lakers. Was glaubst du, passiert bei den Lakers? Ich glaube, die werden wahrscheinlich diesen Move für die Jonte Murray machen, aber ob das sie dann wirklich da aus diesem Loch rauszieht, weil die brauchen halt eigentlich auch einen rebound-starken Fünfer. Und du brauchst ein drittes Team, was damit rein. Ich habe diesen Trade von den Nets gesehen. Den fand ich gar nicht schlecht. Das war, glaube ich, die Nets bekommen. Die Lakers bekommen die Jonte Murray. Die Nets bekommen D'Lo und.
Ja, und irgendjemand bekommt Dinwiddie. Warte, den habe ich hier auch. Meinst du den Trade?
Ja, genau, richtig. Jetzt bin ich gerade irgendwie komplett. Wer bekommt dann. Ich habe gerade voll den Denkfehler im Kopf.
Dinwiddie würde dann zu den Hawks gehen.
Ja, genau. Ich hab's gerade einfach überhaupt nicht hin. Ich glaube, das wird ein Move sein, den sie machen, weil er halt einfach schon seit Wochen im Raum steht. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich habe mir gedacht, vielleicht könnte LeBron ja noch ein paar Sanduhren mehr posten. Dann wüsste das Front Office auch, dass es arbeiten muss, weil sonst wissen die das nicht. das Thema mit DeJounte, natürlich wollen sie ihn unbedingt. Ich finde es halt irgendwie schon befremdlich, dadurch, dass wir einen D'Lo haben, der gerade endlich mal so spielt, wie er spielen soll, dass du den jetzt hergeben willst für einen DeJounte Murray, der dir nicht wahrscheinlich dieses Scoring auf jeden Fall geben kann, wie es D'Lo gerade macht, der vielleicht ein Elite-Verteidiger sein wird bei dir, aber das ist auch nicht gesagt, dass er das zu 100% machen wird, weil er hat sich ja in den letzten Jahren auch weiter weg davon entwickelt. Also er kam als dieser Elite-Verteidiger und wurde aber Jahr für Jahr dann natürlich auch in der Offensive besser, wurde ein 20-Punkte-Point-Guard teilweise und dann ändert sich natürlich auch dein Fokus oder deine Belastung für die Defense. Und ich frage mich halt so ein bisschen, ob er jetzt bei den Lakers dann total happy ist, wenn es heißt so, ja übrigens, du bist die vierte Option hinter fucking Austin Reeves. Ich denke mal, DeJounte Murray denkt, er ist besser als Austin Reeves. Trotzdem wird er sicherlich die vierte Option sein und muss die ganze Zeit eigentlich die Drecksarbeit erledigen. Ich frage mich halt, ob er da Bock drauf haben wird und ob ein Darvin Ham da der richtige Coach ist, um jemand auf so eine Rolle einzustimmen oder ob du da halt jemand brauchst, der einfach, keine Ahnung, mehr gecoacht hat einfach und einen höheren Status hat als Coach und Ansehen unter den Spielern, als es jetzt ein Ham hat. Also manchmal frage ich mich, ob die Lösung bei den Lakers schon darin bestehen würde, dass man einfach sagt, man wechselt den Coach aus, aber da läufst du halt dann auch Gefahr, so okay, wer ist denn überhaupt auf dem Markt und machst du jetzt wirklich zum Jahreswechsel einen Coachwechsel? Das ist schon hart. Also Jahreswechsel, das stimmt ja gar nicht. Wir sind ja schon einen Monat davon entfernt.
Ja, aber ich glaube, das ist auch der Move, den sich ja eigentlich viele überhaupt erstmal gewünscht hätten, dass Darvin Ham nicht mehr der Head Coach ist. Ich finde es auch nach wie vor schwierig, so wirklich dieses Lakers-Team zu greifen, weil Darvin Ham irgendwie keine wirkliche Spielidee impliziert hat, die man einfach immer wieder erkennt. Die ganzen unterschiedlichen Lineups. Und du hast gerade einen richtig guten Punkt angesprochen, ob er dann der ist, der so einen Spieler dann auch so integriert, wie man ihn integrieren muss. Weil ich glaube, die DeJounte Murray könnte diesem Team schon helfen. Weil es geht ja auch darum, dass jemand den Ball nach vorne bringt, Spielaufbau übernimmt. Das kann die DeJounte Murray ja. Er ist natürlich ein wesentlich besserer Verteidiger als D'Angelo. Er ist vielleicht jetzt nicht mehr dieser krasse Perimeterverteidiger wie noch vor ein paar Jahren. Aber ich denke, Darvin Ham, aber es ist, wie gesagt, es sind halt keine... Ich will jetzt auch nicht lügen. Ist irgendein guter Headcoach auf dem Markt? Ich glaube eigentlich nicht.
Budenholzer.
Stimmt, Mike Budenholzer, ja.
Ja.
Tatsächlich. Mike Budenholzer hat natürlich auch seine.
Also, das war ein Joke. LeBron wird niemals Mike Budenholzer respektieren.
Ich glaube, LeBron coacht einfach selbst. Einfach Darvin Ham feuern
es wird
und sagen:
auch Zeit. Ey, er ist mittlerweile älter als die ganzen Headcoaches von den jungen Teams. So, der soll einfach selber coachen, der soll einfach Player-Coach machen, komm.
Das würde ihn wirklich zum Goat machen. LeBron James einfach als Coach auf dem Feld, sagt er dann auch die Rotationen an und so weiter, geht dann auch raus, nimmt das Taktikboard in die Hand, sagt dann, okay, das und das laufen wir.
Und wechselt dann immer abwechselnd sich und seinen Sohn ein.
Genau. Dann sagt
er,
wir
laufen. Wirklich der Goat.
Wir laufen jetzt ein Short Roll für mich.
Das ist eh das Lustigste, wenn du so im Amateurbereich spielst und du bekommst es manchmal mit so Player-Coaches, wenn die dann einfach so in der Crunch-Time, jeder guckt die so an, so, ey, warum bist du immer noch auf dem Feld? Wir wollen dich hier nicht. Ja, und der Coach macht keine Anstalten, sich selber auszuwechseln und called plays für sich selber. Das ist Gott. Geil.
Ja.
Aber also DeJounte ist ein starker Spieler. Das will ich überhaupt nicht runterreden. Aber ob er jetzt bei den Lakers so den Unterschied macht und ob ich nicht doch lieber den D'Lo, den ich jetzt gerade habe, in dieser Form, also ey, wir müssen das mal kurz aufrufen, was D'Angelo gerade macht. D'Angelo macht in dieser Saison, okay, 17 Punkte, 6 Assists und trifft den Dreier bei 40%. Aber das ist ja auch nur die halbe Wahrheit, weil wenn ich mir vor allem so die letzten, wie viele Spiele sind das? Die letzten, wir machen mal 15 Spiele. Die letzten 15 Spiele ist er bei über 23 Punkten im Schnitt und trifft seinen Dreier bei 46%. Mhm. Also ich weiß nicht, wie konstant er das halten kann, aber das ist doch der D'Lo, den du eigentlich seit Jahren haben willst und den jetzt hergeben, weiß ich nicht.
Ja, also ich glaube, die Wahrheit liegt eigentlich darin, dass die Lakers nicht irgendwie denken, ja, wir tun den einen Spieler raus, tun den anderen Spieler rein und es geht so weiter. Du musst traden und musst das Spielsystem umstellen. Und da sind wir wieder bei Darvin Ham und ich glaube genau, das ist eben das große Problem. Die Lakers sollten schon einen Move machen, aber wenn man dann die Moves macht, dann brauchst du halt auch einfach den richtigen, der das System dann auch einfach umstellt und deswegen Darvin Ham. Ich bin nicht sein größter Feind, ich bin aber auch nicht sein größter Freund. Deswegen, die Lakers sind auf jeden Fall, die Lakers werden traden. Also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Es wird was passieren. Ich glaube, LeBron James würde dir den Arsch aufreißen, wenn du sagst, ja, wir machen jetzt nichts. Ja. Und es ist dann irgendwie auch schade, weil D'Lo zu 99,9% dran glauben muss. Auf der anderen Seite, D'Lo hat natürlich auch gerade einen sehr, sehr hohen Wert. Also das ist genau das Gegenteil eigentlich von Andrew Wiggins. Für die Lakers ist das gerade eine optimale Situation, weil du kannst halt jedem Team D'Lo als 20-plus-Punkte-Scorer verkaufen mit 6 Assists im Schnitt, der den Dreier mit 40% trifft. Also das wäre schon, würde ich mir denken, okay, geil, hocken wir uns an den Tisch. Den verkaufe ich dir als goldene Ananas. Ich bin gespannt, was bei den Lakers passiert, ey.
Ich hatte ja einen geheimen Pick sozusagen für die Lakers, aber der ist schon ein paar Wochen alt und der ist leider nicht gut gealtert, weil die Mannschaft seitdem nur noch am Gewinnen ist. Ich dachte ja, die Lakers versuchen einen All-In-Move zu machen für Donovan Mitchell. Aber das macht keinen Sinn mehr, weil die Cavs gewinnen nur und ich glaube, die Cavs legen gerade einfach auf, wenn du anrufst für Donovan. Aber es ist halt diese komische Dynamik, dass er schon von vornherein gesagt hat, er wird bei den Cavs nicht verlängern, er wird da nicht bleiben. Das heißt, an sich kannst du ja schon überlegen, ob du ihn tradest. Auf der anderen Seite, du bist gerade Zweiter im Osten, gewinnst jedes Spiel. Man muss aber auch hier wieder sagen, es ist gegen schwache Teams viel, was die gewinnen. Also wenn du dir mal anguckst, gegen wen die Cavs alles gewinnen, da sind viele, viele Teams unter 500 gerade dabei. Ich hatte immer so als Geheimfavorit Donovan Mitchell, aber ich glaube, das wird immer unwahrscheinlicher.
Ja, also das wird, glaube ich, nicht passieren. Und man muss auch sagen, Donovan Mitchell wirkt gerade eben auf jeden Fall
happy.
Ja. Und ich schaue jetzt auch gerade mal drauf. Ja, stimmt, es waren schon ein paar schwächere Teams mit dabei, aber sie haben jetzt auch gegen die Kings gewonnen. Sie haben die Clippers besiegt, sie haben die Bucks besiegt, sie haben die Bucks sogar zweimal besiegt in diesem ganzen Washington, Spurs, genau. Nets, Bulls, Hawks, Magic. Ja, es war schon auf jeden Fall auch viel Fallobst mit dabei. Aber Donovan Mitchell wird, glaube ich, nicht getradet. Die Cavs auch super, super spannend. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich die als Underdog-Contender nächste Woche mit reinnehmen soll bei unserem Contender-Podcast.
Ja, und dann erinnere dich bitte nochmal dran, wie hoch wir alle die Meinung hatten für die Cavs. Und dann kamen die Playoffs und New York hat sie auseinandergenommen.
Das stimmt. Ja, ey, New York sowieso gerade eben komplett.
New York ist krank krass. Gut.
Ja. Aber auch schade, die haben ihren Streak verloren, ausgerechnet gegen die Lakers. Genau. Ja. Haben wir jetzt noch irgendeinen Namen, wo wir sagen, Tyus Jones, ja, gibt's Gerüchte rund um die Sixers, finde ich jetzt aber nicht so mega spannend. Ich würde außerdem anstelle der Wizards ihn auf gar keinen Fall traden, weil das ist der beste Playmaker. PJ Tucker ist natürlich logischerweise bei den Clippers unglücklich, weil der spielt halt überhaupt keine Rolle mehr. Mhm. Und ansonsten haben wir alle, Marcus Smart, aber ich weiß nicht, ob jemand einen Big Move für Marcus Smart macht. Also in der Saison.
Nee, vor allem, weil der auch nicht spielt. Markkinen ist noch interessant. Ja. Da hat Siebes mir eine interessante Idee geschickt, dass OKC vielleicht für den gehen würde. Ja. Das würde eine Menge Probleme lösen bei OKC, weil sie dann einfach noch einen Star hätten und sie hätten vor allem jemand mit Größe, was ihnen ja extrem fehlt. Das finde ich noch spannend. Und Kuzma ist halt auch ein Thema. Also ich glaube schon, dass Washington sitzt so ein bisschen da und hat einfach dicke Eier. Die sagen, ey, pass auf, wir müssen nicht traden, kommt mit den Angeboten und wir sagen euch dann, ob wir Bock drauf haben oder nicht. Also ich glaube auch nicht, dass die ihre Zukunft planen um Tyus Jones. Ich glaube, das ist denen egal. Also die würden Tyus auch abgeben, aber dafür muss halt das richtige Angebot kommen. Und das wird sich dann eben zeigen, ob das jetzt kommen wird. Ich glaube, die nächsten 2-3 Tage, also bis Donnerstagabend, das wird krank. Das wird richtig, richtig krank.
Ich hoffe es, weil bisher ist es unglaublich ruhig. Und jetzt merke ich auch langsam, ey, wir nehmen seit 1 Stunde 45 auf. So, ich glaube, für heute sind wir durch. Wir wissen sowieso nicht, was passiert, wer schon miteinander gesprochen und telefoniert hat. Es gab sicherlich schon Gespräche. Bei dem einen oder anderen hängt das vielleicht auch an einem First-Round-Pick. Bei dem anderen fehlt vielleicht noch ein drittes Team. Wir halten euch auf dem Laufenden und sprechen dann nächste Woche im Main-Pod drüber. Ich weiß nicht, am Freitag im Fragen-Pod. Wird das noch kein, oder? Freitag im Fragen-Pod wird das kein Teil sein davon, weil
Würde ich nicht ausschließen. Ich glaube schon, weil es ist von Donnerstag auf Freitag, dass die Trade-Deadline aufhört und wir nehmen am Freitag auf. Also ja. Ich glaube, es würde sich sogar richtig lohnen, wenn du bei Patreon am Start bist.
Genau, Leute. Also, das war eben so ein bisschen von uns eingefädelt. Patreon.com/5.4.
Wir haben da einen Deal mit der NBA, dass sie die Trade-Deadline immer auf den Freitag legen.
Genau, wir haben euch da jetzt auf jeden Fall heiß gemacht und alles gibt's dann nur. Ja, nee. Also Leute, wir werden auf jeden Fall am Freitag drüber reden, weil du kannst ja nicht einfach sagen, jo, wir blenden einfach alles aus. Wir haben ja auch nächste Woche dann die Contender mit dabei und sprechen dann sicherlich nochmal über die Big Trades. Aber jetzt für heute sind wir erstmal raus. Großer, fetter Pott, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir beide sind gespannt, was die nächsten Tage passiert. Für euch von Donnerstag auf Freitag ist die Trade Deadline. Und yes. Dann schauen wir mal, was die Bulls machen, was die Lakers machen, die Mavs, die Warriors und so weiter und so fort. Björn, auch an dich danke. Hat echt Spaß gemacht heute.
Danke dir, ja, ebenfalls. Danke für die Starting Five. Hat Bock gemacht.
Gerne. Und dann hören wir uns wieder am Samstag, liebe Patronen, und alle anderen wieder nächste Woche. Das war's von uns. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.